redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Vrindt Wissenschaft mit Neuigkeiten aus der Wissenschaft und mit Florian Freistetter.
Und außerdem mit Holger Klein.
Das ist ja auch mal ein Ding. Ich habe Neues aus dem Universum mitgebracht.
Ja, bitte.
Oumuamua, also dieser Asteroid. Oumuamua hieß er, um genau zu sein. Ne? Also
Oumuamua.
Oumuamua, nicht Oumuamua. Oumuamua.
Wie auch immer.
Oumuamua. Jedenfalls ist die neueste Theorie, dass Oumuamua nicht aus Stein oder aus Eis ist, sondern aus Staub, aus praktisch einem Staubgewebe, der sich darum auf so eine bizarre Weise bewegen kann.
Kosmische Staubmaus.
Genau.
ist gar nicht mehr. Ich habe jetzt die Nachricht, also ich habe die jetzt nicht gehört oder gelesen, aber es ist jetzt gar nicht mal so blöd, die Idee. Also, dass tatsächlich Asteroiden nicht die Felsbrocken sind, als die man sie sich landläufig vorstellt. Das weiß man schon lange. Also mir fallen gerade die Namen nicht ein, aber ich habe früher schon vor Jahren diverse Asteroidenforschung konsumiert, wo es eben tatsächlich darum ging, dass man wirklich gesehen hat, dass eben, wenn man sich das dann näher anschaut, dann ist es eben nicht so ein Felsbrocken, sondern eher so ein großer, also so ein Haufen aus Steinen, der da so aneinander packt und dann liegt da halt irgendwie noch Staub oben rum und der pappt da auch so lose zusammen. Das wird dann alles zusammengehalten, wie gesagt, relativ lose, so ein bisschen so durch die Van der Waals-Kräfte nennt sich das. Also quasi die elektrostatischen, ich hoffe, ich sage keinen Blödsinn jetzt, also die Elektro-irgendwas-Kräfte zwischen den Molekülen, die da halt zusammenhalten. Also das ist ja so ein loser Verbund. Das kann durchaus sein, weil solche Objekte ja dann zum Beispiel auch aus Kollisionen entstehen und dann bleibt halt dieser so ein lockerer Haufen übrig. Es kann auch sein, dass die, wenn die halt aus Gründen schnell rotieren, dass dann hier so ein paar Teile abbrechen, aber halt dann quasi nicht weit genug wegfliegen, um wirklich getrennt zu sein, sondern dann bleiben die halt in der Nähe. Also wie müssen wir jetzt anschauen, auf welchen Daten die das basieren. Aber prinzipiell ist es jetzt nicht verwunderlich, wenn man feststellt, dass ein Asteroid eher ein fliegender Geröllhaufen ist.
Ja, aber ein Geröll ist ja nochmal was anderes als Staub, oder? Ein Gewebe aus Staub. Oder ist das, wenn Astronomen sagen, es ist ein Web of Dust, meinen sie damit Geröll?
Müsste ich jetzt mal schauen, was die tatsächlich damit meinen. Aber ich gehe mal davon aus, dass es Fractal Dust Aggregate, lese ich gerade hier, could be a monstrous corpse. Nein, das ist was anderes hier, Entschuldigung. Ja, ich kann nicht sagen, was sie damit meinen, aber prinzipiell ist vermutlich tatsächlich das gemeint. Das ist hier eine Arbeit, die ich jetzt gerade aufgemacht habe von offensichtlich, das klingt eher wie ein Norweger, die Jane Ludi, wenn das die ist von 16. Oktober 2019, das Paper, das ich jetzt gerade habe. Object Oumuamua is a Fractal Dust Aggregate. Mhm. Da ist die Jane Ludi dabei, die ist eigentlich sehr seriös. Das ist die den ersten Asteroid im Kuipergürtel entdeckt hat, QB 1992 QB1, also das war in den 90ern das erste Mal, dass man ein Objekt entdeckt hat, das eben außerhalb der Neptunbahn sich befindet, eben den vermuteten Kuipergürtel. Und die, ich lese jetzt gerade den Abstract von dem, also das schreiben die hier, dass es tatsächlich eben aufgrund von Rotationsmessungen haben sie gesagt, dass sie das erklären können durch den Jorb-Effekt. Ich weiß nicht, ob den Jorb, ich glaube, den haben wir schon mal gehabt, den Jorb-Effekt.
Jorb-Effekt.
Das ist der Jorb-Effekt, ist der mit dem absurden Namen. Das nennt sich, der ist zusammengesetzt aus vielen verschiedenen Namen. Also das Y steht für Jakowski, das O steht für O'Keefe, das R steht für irgendwas Slawisches, Radziewski, und das P ist für Paddock. Das sind vier Heinis. Da geht es darum, dass ganz vereinfacht gesagt, dass thermische Strahlung, also Aufwärmung von einem Asteroid, wenn diese Strahlung dann nicht gleichmäßig abgegeben wird, kann die Rotation dadurch erhöht werden. Aha. Das findet man bei kleinen Objekten, diesen Jorb-Effekt. Und der Jorb-Effekt kann eben dafür zu führen, dass ein Asteroid immer schneller und schneller rotiert, oder auch langsamer rotiert, je nachdem, wie es gerade wirkt. Und dann kann sich dann eben hier aus der Rotation kannst du einerseits eben herausfinden, wie ein Objekt beschaffen ist, das rotiert. Also wenn du das Drehmoment alles kennst, kannst du gucken, ist es ein fester Körper, ist es so ein zusammengesetzter Körper und so weiter. Und die haben anscheinend jetzt, ich habe das Paper nicht gelesen, ich lese den Abstract, aber ich habe die Dichte, also aus deren Messungen der Rotation kommen sie auf eine Dichte von 10⁻²⁰ Kilogramm pro Kubikmeter, was halt tatsächlich sehr wenig ist, und schließen daraus, dass damit das Ding überlebt quasi in der Form, muss es halt so ein lose zusammengesetztes Dingens sein. Also Dust Aggregate, da meinen die vermutlich tatsächlich damit, dass es eben so ein Geröllhaufen ist. Das ist nicht nur so eine Staubwolke, sondern eben wirklich so ein Geröllhaufen und sowas.
Weil mit Staub verbinde ich dann immer das, was hier bei mir in der Wohnung überall liegt.
Ja, das...
Ja. Wobei man das auch schwer beschleunigt kriegt.
Kommt drauf an, du brauchst einen guten Staubsauger.
Das stimmt auch.
Einen Staubbläser. Das wäre was für die Laubbläser für den Heimeinsatz, als Staubbläser.
Bläst das alles mit der Tür raus. Obwohl sowas Ähnliches habe ich. Ich habe so ein Dyson Hochgeschwindigkeits Yada Yada Zyklon-Dingsi. Da ist der Auslass, aus dem Auslass kommt derart Luft raus, dass wenn ich nicht aufpasse, der Staub halt aus der anderen Ecke weggewirbelt wird, wenn ich in der einen Ecke sauge. Das ist etwas, das hört sich jetzt so an, als wären meine Räume so klein, dass man von der einen Ecke bis zur anderen Ecke nur so 50 Zentimeter hat. Aber so ist das hier in Berlin. Der Wohnraum wird knapp.
Ja.
Was gibt's denn sonst Neues im Universum?
Ja, ich habe tatsächlich keine Ahnung, also nur wenig Ahnung, weil ich irgendwie mich gerade alles komme gerade zu gar nichts mit diesem ganzen. Ich ziehe ja um, was ich dir schon erzählt habe, hier öffentlich. Weiß ich nicht, ob ich was ich öffentlich erzählt habe, aber ja, ich bin ja mitten hier im Umzug beschäftigt und eigentlich ich habe eigentlich irgendwie 150% zu tun momentan an normaler Arbeitszeit und habe diesen Umzug, den von internationalen Umzug von Deutschland nach Österreich irgendwie.
Internationaler Wissenschaftler.
Und das macht gerade alles ein bisschen kompliziert, weil ich halt irgendwie hier, ich habe ja auch Umzüge sind tatsächlich die einzige Situation, wo Autos tatsächlich praktisch sind. Und ich habe ja keins. Und jetzt, und jetzt muss ich halt irgendwie gucken, wie ich dann irgendwie noch ein paar Leute auftreibe, die dann irgendwie Sachen von A nach B schaffen oder allein hier so Zeug mal irgendwie zur Müllkippe oder zum Wertstoffhof hier irgendwie fahren. Das ist schon irgendwie umständlich.
Und so. Das ist alles sehr. Habt ihr nicht so Carsharing bei euch?
Die
Bahn hat doch sowas, Flinkster, die haben doch
auch. Ja, schon, das ist jetzt kein Problem, Autos ausleihen ist kein Problem, aber ich bin ja tatsächlich seit 2005 nicht mehr hinterm Steuer gesessen. Also ich werde jetzt nicht anfangen, mit dem vollbeladenen Dingens hier wieder durch die Gegend zu gondeln. Also wenn ich nochmal wieder irgendwie fahren üben sollte, dann irgendwie auf einer Nebenstraße im Dunkeln in der Nacht oder sonst irgendwas. Aber ja, nee, also dann brauche ich nicht nur Autos, sondern auch Personal quasi dazu. Und das ist alles sehr kompliziert zu organisieren. Und ich war die letzten 1,5 Wochen auch noch irgendwie unterwegs, wieder Vorträge mit meinem Buch gehalten und Workshops zur Wissenschaftskommunikation gemacht. Und ja, also ich habe wenig mitbekommen über das, was in der Welt passiert ist, aber ein bisschen was schon. Ich habe, wie du mit den Oumuamua angefangen hast, habe ich an eine andere Nachricht gedacht, die mir irgendwo, ich glaube, bei Twitter zugespielt wurde, wo ich mir auch gedacht habe, das ist doch, was ist denn das? Du bist doch, der Tagesspiegel ist aus Berlin, oder?
Tagesspiegel ist aus Berlin,
ja. Ist das eine seriöse Zeitung?
Ja.
Okay. Ich habe nämlich zuerst gedacht, das ist hier irgendwie in der Satire-Rubrik, aber es war doch in der Wissensrubrik. Der Artikel nennt sich irgendwie, das ist jetzt irgendwie ein anderer, darum habe ich das verwechselt, ein anderer hawaiianischer Name, ist Kamo'oa-Lewa, auch ein Asteroid, ist Kamo'oa-Lewa ein Beobachtungsposten der Außerirdischen?
Oh ja, das habe ich auch irgendwo in den, genau. Das ist im Nachrichtenticker im Sender an mir vorbeigeflogen, diese Meldung. Da habe ich auch gedacht, okay, jetzt reicht's.
Und ich habe mir gedacht, ich wollte mal gucken, was ist es hier irgendwie, um was es da geht. Ich meine, prinzipiell bei Oumuamua anfangs gab es ja zumindest irgendwie halbwegs nicht ganz absurde Argumente, dass man überlegt, ob das ein künstliches Objekt sein sollte. Ich meine, es war am Ende der Wahrscheinlichkeit, aber es war zumindest irgendwie, man hat seriöserweise darüber nachdenken können damals aufgrund der Eigenschaften, wie das Ding entdeckt worden ist. Aber darum habe ich gedacht, okay, haben sie wieder was Cooles entdeckt, was irgendwie interessant ist. Aber im Wesentlichen geht es halt einfach darum, der Artikel, die ersten irgendwie zwei Drittel geht halt, ja, also hier Wissenschaft, Astrobiologie, es gibt viele Exoplaneten und es gibt irgendwie, vielleicht gibt es Außerirdische und wenn die sind, wo sind denn die und wo könnten die sein und vielleicht verstecken die sich und vielleicht beobachten die uns aus der Ferne. Also einfach nur halt irgendwie so, keine Ahnung, jemand auf einem Science-Fiction-Trip und gibt es irgendwo einen der von diesen spekulativen Artikeln, der gesagt, ja, also wenn man jetzt quasi ein anderes Sonnensystem ausspionieren wollte, dann würde man vermutlich irgendwelche Trümmer auf Asteroiden stellen und dann von dort aus schauen. Und das war es im Wesentlichen. Und dann gibt es diesen einen komischen Asteroid, wo demnächst irgendwann mal eine chinesische Raumsonde hinfliegen wird in ein paar Jahren. Mhm. Und irgendwie haben die gesagt, ja, und das könnte ja einer Spionagesatellit sein. Ja, also im Prinzip eigentlich nichts, also nichts, was irgendwie.
Was ist das? Was ist diese Sehnsucht?
Ich weiß es nicht.
Diese Sehnsucht, nicht alleine zu sein, das kann ich ja irgendwie schon verstehen. Religion das ist ja letztendlich auch keinen Trost bietet.
Das kann ich auch verstehen. Nee, mich hat es an dem nicht so sehr verärgert, dass quasi jetzt hier die Frage, ich meine, dass das die Wissenschaft eben auch die Frage nach außerirdischem Leben untersucht, das ist ja legitim. Das kann man ja wissenschaftlich seriös machen. Mich hat jetzt hier quasi, ich habe eher ein journalistisches Problem damit gehabt.
Wir Boulevardjournalisten, wir
weil da hier so quasi aus nichts, da gibt es halt nichts, was irgendwas in dieser Nachricht rechtfertigt. Ja. Das ist einfach nur irgendwie, ja, frage mich nicht.
Ja. Das ist irgendeine ganz komische Sehnsucht. Wahrscheinlich, also ich sagte ja gerade, Religion bietet ja auch letztlich keinen Trost. Ne? Das ist ja auch was, da musst du dich halt reinstürzen und wenn du Pech hast, fällt dir irgendwann auf, dass das auch für ein Eimer war, was du da gemacht hast. Ich weiß ich nicht, es ist ganz komisch.
Ja,
Ich habe keine letztgültige Erklärung dafür, dass wir uns so sehr danach sehen, dass da draußen noch was ist. Als würde davon die Welt automatisch besser, weißt du?
Ja, also da gibt's vermutlich auch Wissenschaft dazu, die das erforscht, warum das so ist. Aber der Glaube an Außerirdische ist ja eigentlich eine Fortsetzung der Religion. Weil du hast ja immer, die Religion ist jetzt, wenn man es jetzt wirklich ganz vereinfacht runterbricht, dann irgendwie, wir wünschen uns irgendwo jemand im Himmel, der auf uns aufpasst und alles gut macht.
Stimmt, und die Außerirdischen.
Das ist quasi die säkulare Version von dem.
Ja, und die Außerirdischen, die wir uns herbeisehen, sind natürlich die so advanced technology mitbringen, dass sie uns den Frieden, den Wohlstand, unbegrenzt Energie und Personenkraftwagen für alle bringen.
Genau. Ne? Ja. Und man merkt ja, dass das irgendwie, wenn du jetzt wissenschaftlich seriös davon über nachdenkst, über jetzt intelligentes außerirdisches Leben, dann gibt es ja nicht mal den Ansatz des Grundes, davon auszugehen, dass die auch nur irgendwie so sind wie wir Menschen.
Ja.
Dass die irgendwie, wir haben keine Ahnung, wie intelligent, wir verstehen nicht mal die künstliche Intelligenz, die wir selbst bauen, nicht mal da haben wir eine Ahnung, was jetzt irgendwie Intelligenz ist, wie wir das definieren sollen. Also natürlich zwangsläufig können wir nur nur Intelligenz vorstellen, die so funktioniert wie unsere Intelligenz, weil das ist halt quasi eingebaut, dieser Bias. Aber es gibt keinen Grund davon auszugehen, dass die können irgendwie sein und wir stellen sie uns halt quasi dann als diese messianischen Wesen vor, die alles gut machen. Das ist ehrlich ganz eindeutig, dass das Wunschdenken ist.
Da fand ich ja damals dieses Buch Der Schwarm. Ganz spannend. Genau. Ist ja auch viel zerrissen worden, weil das ist ja nur böse, doofe Popcorn-Literatur. Aber erstmal
fand ich das wunderbar.
Wissenschaftlich war das fundiert.
Danach ist er da immer schlechter geworden.
Das stimmt.
Also alles, was danach kam, das letzte konnte ich nicht mal mehr zu Ende lesen. Das war so grottig. Aber
allein die Vorstellung, dass es tatsächlich eine zweite Intelligenz auf der Erde gibt, die uns nicht begreiflich ist, die jetzt aber aktiv wird. Das fand ich schon wirklich einen sehr spannenden Ansatz. Ja,
ja, also wie gesagt, darum sieht man, wenn man sich so die klassische außerirdische Darstellung von Außerirdischen in Science Fiction, in Literatur und so weiter anschaut, dann hat man halt tatsächlich immer diese messianischen Wesen. Oder halt je nachdem, genauso in der Religion, wie es halt wie Gott und Teufel gibt, sind es halt entweder die kommen und uns umbringen oder die kommen, um uns zu erlösen. Und das ist so sehr eigenes, also aus unserem eigenen Hirn entsprungen, wie du auch bei der Religion merkst, dass sie unserem eigenen Hirn entsprungen ist. Ja. Also die Verbindungen, ich vermute mal, es gibt Forschung dazu. Es würde mich wundern, wenn sich das nicht irgendwie auch hart belegen lässt, diese Verbindung.
Ja, würde mich auch wundern, sehr sogar, ja. Wo du eben Autofahren sagtest, fällt mir auf. Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass erfahrene Autofahrer anders auf die Straße gucken als unerfahrene Autofahrer. Die haben
die Straße anzugucken. Gibt es mehrere Wege, die Straße
anzugucken? Es gibt mehrere Wege, die Straße anzugucken. Und zwar haben sie Meta-Analyse gemacht über viele, viele Studien. Und ihnen ist aufgefallen, dass wer länger als 3 Jahre Auto fährt, ein breiteres peripheres Sehfeld in der Horizontalen hat.
Okay, was heißt das?
Peripheres Sehfeld ist, wenn du so mit der Hand, also du guckst nach vorne, wedelst du mit der Hand neben dir.
Also in der Horizontalen, das heißt, du kannst einfach mehr links und rechts gucken als andere.
Du nimmst links und rechts mehr wahr. Ja, ohne dass es dir wirklich bewusst ist. Das Ganze spielt aber rein in deine, was auch immer, in deinem Gehirn Gefahren beurteilt.
Okay.
Ja, alleine dadurch, dass dein peripheres Sehvermögen sich ausdehnt, sozusagen in der Horizontalen, bist du besser in der Lage, Gefahren einzuschätzen.
Da würde mich jetzt interessieren, würde es wundern, wenn das was spezifisch für autofahrende Menschen ist, weil als Radfahrer, wenn ich unterwegs bin, natürlich muss ich auch links und rechts gucken, ich muss auch ein peripheres Sehen haben, vermutlich sogar noch mehr als in dem Auto, weil ich viel dichter ausgesetzt bin.
Du musst anders denken. Also es waren Amis, wahrscheinlich werden wir nie erfahren, ob es auch auf Radler übertragen ist, aber ich glaube, es dürfte schwierig sein, weil du als Fahrradfahrer, ich bin ja nun beides, Fahrradfahrer und Autofahrer, du denkst als Zweiradfahrer, muss ich sagen, weil wenn ich mit dem Motorrad unterwegs bin oder mit dem Roller, denke ich ähnlich wie ein Fahrradfahrer, aber du denkst ja immer das Auto mit. Ich jedenfalls denke immer das Auto mit, wenn ich im Zweirad unterwegs bin. Wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, denke ich das Zweirad aber nicht mit. Weil ich einfach in einem viel geschützteren Raum bin. Also wenn irgendetwas gegen mich fährt, werde ich das wahrscheinlich überleben. Bin ich mit dem Zweirad unterwegs, werde ich das wahrscheinlich nicht erleben. Darum denke ich immer schon das mit, was gegen mich fahren könnte. Und zwar aktiv denke ich das mit und nicht nur in so einem peripheren Bereich. Wahrscheinlich würde die Studie, die man da machen müsste, ganz anders aussehen.
Ja, das wäre halt interessant, ob das da berücksichtigt ist, weil wenn es in den USA ist, dann werden die vermutlich sich auf die Autos konzentriert haben.
Die bauen geile Fahrräder, aber die fahren halt selber nicht damit. Ja.
So, was habe ich denn noch? Ich habe noch eine Asteroiden-Kurznachricht, wenn wir mit dem die Asteroiden haben.
Wir brauchen einen Jingle. Ja. Asteroiden-Kurznachricht.
Wir hatten sicherlich damals, das muss letztes Jahr gewesen sein, letztes Jahr zu Neujahr, also in der letzten Folge vor Neujahr, werden wir mit Sicherheit darüber geredet haben, dass die Raumsonde New Horizons, die ja schon lange vorher bei Pluto war, dass die einen weiteren Asteroiden passiert hat. Das war nämlich tatsächlich am 1. Januar 2019 ist das passiert. Der am weitesten entfernte Himmelskörper, den wir wirklich eben aus der Nähe angeflogen haben, mit der Bezeichnung 2014 MU69, was halt die typische Asteroidenbezeichnungskonvention ist, aber eher langweilig. Deswegen hatte dieses Ding einen Spitznamen, der verwendet wurde, und zwar Ultima Thule.
Ah, oh ja, das ist ja geil, das klingt immer so ein bisschen so wie irgendwie so ein ostsächsischer faschistoider Kampfsportverein, finde ich, so Ultima Thule. Ultima Thule, ja.
Es würde mich nicht wundern, wenn es irgendwie den ostsächsischen Nazi-Kampfsportverein gibt, der so heißt, weil natürlich. weil er tatsächlich, also das Wort selbst Ultima Thule hat jetzt mal prinzipiell keinen Nazi-Ursprung, das stammt von irgendeinem alten Griechen, irgendeiner, ich weiß jetzt gar nicht, welcher das war, irgendeiner von den Geografen oder Reisenden, die es da gab, der halt quasi für Ultima Thule ist halt quasi das maximal nördliche mäßig. Also der hat damit quasi die Gegend hier, so Skandinavien, Großbritannien und so weiter, also die Ecke, die halt von Griechenland damals wahnsinnig weit weg im Norden war, und das, diese Ecke da oben, das war halt Ultima Thule. Und das ist dann aber in diese ganze germanische Nazi-Mythologie irgendwie mit eingeflossen. Das heißt, das ist schon ein Begriff, der dann eben auch im nationalsozialistischen und später im rechtsextremen Kontext verwendet worden ist, was vielleicht den Amerikanern erstens nicht so bewusst war und zweitens auch nicht so, ihnen nicht so, für sie nicht so relevant ist wie hier. Aber auf jeden Fall, es gab auch durchaus Kritik an dem Namen, und es war ja kein offizieller Name. Also das Ultima Thule war halt der interne Spitzname, der sich halt dann verbreitet hat, weil auch in den Medien, die Medien schreiben natürlich auch viel lieber einen Namen als irgendwie eine Buchstaben- und Zahlenbezeichnung.
Außer bei Churyumov Gerasimenko, da haben sie alle 67p geschrieben.
Genau, aber tatsächlich ist halt quasi, dieser Asteroid hat noch keinen offiziellen Namen bekommen, was vielleicht ein Versäumnis war, weil natürlich, wenn man das schon spektakuläres Raumfahrtereignis hat und dann nur einen Spitznamen hat, natürlich alle verwenden den Namen, der halt quasi da ist. Und darum ist halt dieser Ultima Thule so verbreitet worden. Und jetzt aber, wo das Ding schon längst woanders ist und vorbei ist, die Raumsonde, haben sie dem einen offiziellen Namen gegeben. Und zwar heißt dieser Asteroid jetzt Arrokoth. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche.
Arrokoth?
Arrokoth. Und,
OTH am Ende, das ist so irgendeine griechische Gottheit, oder?
Stammt tatsächlich vom Powhatan-Stamm in den USA. Dies ist eine Ecke, es kommt aus der Algonkin-Sprache, der Powhatan-Algonkin-Sprache, also eine von diesen Sprachen der amerikanischen Ureinwohner, und die sitzen, glaube ich, ich weiß gar nicht, wo diese Chesapeake Bay, ich weiß gerade nicht, wo das genau ist, Virginia, irgendwo da, das muss halt so im Osten, auf der Ostküste irgendwo in der Ecke sein, glaube ich. Aber dort auf jeden Fall, von dort stammt dieser Name, und dieser Arrokoth, wie auch immer man das korrekt ausspricht, wenn es jemand wissen sollte, dann sagt bitte gerne Bescheid, in deren Sprache bedeutet dieses Wort Himmel, und passt halbwegs, und insofern haben die das, ich weiß nicht, ob es noch einen weiteren Grund gibt, warum sie das genommen haben, aber es ist auf jeden Fall besser als Ultima Thule.
Das indianische Namen ist ja auch immer so ein bisschen problematisch, ich weiß nicht, ob du dich an die Computerfirma Hauppauge erinnerst.
Ja, die kenne ich.
Niemand wusste, also über Jahre, niemand wirklich wusste, wie es ausgesprochen wird. Das Wahnsinnigste, was ich je gehört habe, war mal Opage, was ich ganz schön fand, bis ich dann mal, ich glaube, es war auf der CeBIT, zum Stand gegangen bin und gesagt habe, wie heißt ihr eigentlich? Und der Typ meinte, Hapag. Ja. Ja, das heißt, es kann also sein, dass dieser Asteroid oder was es ist, ganz anders heißt, aber wie in so Schreiben.
Ja, das ist wie der Kleiderhersteller Vought, der genau, das eigentlich hatte, VD heißt.
Das ist mir tatsächlich passiert, dass ich einer Freundin gesagt habe, boah, ich habe mir so eine VD-Tasche geholt und die meinte, boah, danke, dass du gesagt hast, wie das heißt. Ich habe mich jahrelang nicht getraut, es auszusprechen, weil ich dachte, das hieße Vought und das war mir zu peinlich, um es in den Mund zu nehmen. Genau so. Wobei auch eine andere Freundin mal die Zeitschrift Vogue gelesen hat, fand ich auch ganz interessant.
Vogue, ja, die kenne ich. Aber ja, das waren die Asteroiden. Kurz noch, ich habe noch ein paar mehr. Ich glaube, Asteroiden habe ich noch. Ja, ein bisschen Asteroiden gibt es noch, aber das war über die Asteroiden Kurznachricht.
Okay, gucken wir mal auf die Erde. Wir hatten es doch neulich, beziehungsweise was heißt neulich? Also die Bärtierchen auf dem Mond, ne, die uns alle umbringen werden.
Genau, ja. Genau.
Das ist nicht die einzige Gefahr, die uns droht. Amerikanische Wissenschaftler haben Ratten nämlich beigebracht, Auto zu fahren.
Und wo gucken die jetzt hin, ist die Frage.
Das ist die Frage. 17 Ratten haben sie über mehrere Monate darauf trainiert, mit umgebauten Spielzeugautos sich
gegenzufahren. Ich wollte gerade sagen, das ist nicht in echten Autos, das hätte mich dann überrascht. Also eine Ratte drückt das Gaspedal, die andere die Bremse und dann einen drei hängen oben, genau. So wie eine Zeichentrickserie
quasi. Hast du La Cucaracha gelesen? Nein, das ist ein Buch mit Ratten und Kakerlaken.
Nee.
Interessant daran ist, die Ratten, die Fahrzeuge selbst gefahren haben, waren entspannter als die Ratten, die nur Beifahrer waren. Das heißt, es ist eigentlich so ein bisschen wie bei Menschen. Brems, brems!
Was ist den Ratten, die man in den Zug gesetzt hat? Die konnten dann irgendwie doch noch ein bisschen Filme gucken und in den Speisewagen gehen. Waren die noch entspannter?
Haben sie nicht nachgeguckt. Schön fand ich, die Erkenntnisse könnten eines Tages auch dazu beitragen, neue Therapien für psychische Krankheiten zu entwickeln. Denn der Hintergrund des Versuchs, das fand ich ganz nett, war die Annahme, dass sich Ratten in komplexeren Umgebungen besser entwickeln als Artgenossen, die nur in Käfigen im Labor gehalten werden.
Ja, also müsste man auch Ratten quasi in eine eigene Wohnung geben, wo sie dann mit dem Auto zum Versuch fahren können.
Ja, und der Menschenversuch ist dann alle Irrenanstalten aufsperren und allen Autos geben.
Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das die Konsequenz sein sollte, aber...
Ich finde, wir brauchen viel mehr Menschenversuche, das ist...
Ja, aber nicht mit Autos.
Wir haben doch genug, also Menschen, kann man auch ein bisschen rumexperimentieren. Oh, Entschuldigung, jetzt Landstriche entvölkert, naja, baut Tesla ein Werk hin.
Stimmt, Tesla baut jetzt ein Werk hin in die entvölkerten Landstriche.
Eventuell, ne? Gucken wir mal. Ich finde das alles zu schön, um wahr zu sein, darum glaube ich da jetzt erstmal
nicht. Ja, ich weiß nicht, ob das dann wieder, das wird wieder so ein Ding wie diese, wo dann vermutlich dann irgendwie sich bald rausstellen wird, dass das wie bei diesen Amazon-Lagern ist und so weiter, wo man dann vermutlich eh nicht arbeiten will dort. Denn die Typen sind ja nicht umsonst Billionäre, die müssen ja irgendwie ihr Geld herkriegen.
Das stimmt.
Sie vermutlich nicht aufgrund ihrer tollen Arbeitsbedingungen.
Ich glaube nicht, dass die da so Schere, Schnipp und Schraube, Schraub Jobs haben werden, wie in diesen Amazon-Lagern, sondern das werden schon hochqualifizierte Jobs sein, aber halt nur wenige. Also bestimmt nicht diese 10.000, die da im Extrem genannt wurden, aber mal abwarten. Schlimmer ist, ja, amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass die Augenwürmer, ja, wo wir gerade schon dabei sind, wovon wir alle sterben werden, also Bärtierchen, Ratten, die Augenwürmer zum zweiten Mal auf den Menschen übergesprungen sind.
Was haben die noch nicht genug gehabt? Sind die jetzt doppelt besetzt? Erst aufs linke, dann aufs rechte
Auge, genau. Oder? Nee, sie haben, also normalerweise gibt es den Augenwurm, warte, wie heißt der? Telazia gulosa heißt der Augenwurm. Er ernährt sich von Tränenflüssigkeit. Herrlich.
Ja, das ist ein Gothic, so ein Emo-Wurm.
Auf dem Wave-Gothic-Treffen. Oh Gott, Augenwürmer.
Die hängen immer auf den Friedhöfen rum und warten, bis er zu heulen anfangen und dann... Spreng jetzt hier los.
Wir machen jetzt einfach mal die ganzen Emos, machen wir jetzt mal paranoid damit. Und zwar haben sie 4 von diesen Würmern im Auge einer 68-jährigen Frau entdeckt. Mhm. Und die ist vorher durch einen Fliegenschwarm gelaufen. Mhm. So, also wer also weinend durch einen Fliegenschwarm läuft, sollte hinterher vielleicht mal zum Augenarzt gehen. Aber ich finde das so schön, dass sie sich von Tränenflüssigkeit ernährt.
Es gibt doch irgendwie Schmetterlinge, die Tränen trinken oder sowas.
Was?
Oder ist das irgendwie ein Kitschroman, den ich im Kopf habe? Ich weiß nicht mehr genau. Aber
ich google das mal.
Ich glaube, die gibt es. Oder Schweiß oder irgendwelche Körperflüssigkeiten auf jeden Fall. Aber ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob es das gibt.
Es gibt Schmetterlinge, die Blut trinken.
Ach, guck, ja.
Ah, Tränen. Warum Schmetterlinge Tränen von Schildkröten schlürfen?
Ja, aber die Blutträger, das ist ja wirklich schon hier in der Gothic-Szene dann den...
Ja, stimmt.
Blut und Tränen.
Ja, haben wir noch Schweiß, dann haben wir Churchill. Churchill fliegen.
Genau. Die war noch nicht zu Ende, die Geschichte, oder?
Doch, ich wollte nur ein bisschen Paranoia auslösen. Mache ich nachher übrigens noch ein bisschen.
Dann erzähle ich wieder was von Asteroiden, nämlich wir haben vermutlich auch über die Raumsonde Hayabusa 2 irgendwann schon mal gesprochen. Das war die 2014 von der japanischen Raumfahrtagentur gestartet wurde, 4 Jahre durchs Weltall geflogen ist und im letzten Jahr den Asteroid Ryugu erreicht hat. Und das Schöne war, dass nicht nur wieder eine Raumsonde einen Asteroid aus der Nähe gesehen hat, sondern die sind auch dort gelandet. Und vor allem hat man Proben genommen von Ryugu, das heißt auch aus tiefer liegenden Schichten, das heißt, die haben sie dann ein bisschen reingebohrt oder was weggesprengt und das ist immer noch nicht zu Ende, sondern die haben nicht nur die Proben eben genommen und analysiert, sondern vor allem mitgenommen und jetzt ist die Sonde wieder auf dem Weg zurück zur Erde. Das heißt, also momentan, die ist halt
quasi. Oho, wir kriegen wieder frische Steine.
Genau, also die sind, ich weiß jetzt gerade nicht, wie viel sie mitgenommen hat, das müsst ihr jetzt nochmal irgendwie nachgucken, also sind sie nicht irgendwie so hunderte Kilo oder sowas, sondern vermutlich eher im Grammbereich wahrscheinlich, was man da mitgenommen hat, aber tatsächlich eben, vor allem weil es auch aus der, dann von weiter unten kommt, hat man da wirklich Material, das eben wirklich 4,5 Milliarden Jahre alt ist, also wirklich das Material, das ursprünglich ja gar nicht mehr geht, also das Zeug, aus dem alle Planeten im Sonnensystem, aus dem die Sonne entstanden ist, also das Material quasi, aus dem, das quasi aus dieser Staubgaswolke war, aus dem unser ganzes Sonnensystem entstanden ist, das findest du halt im Original nur noch in den Asteroiden und da auch nicht an der Oberfläche, wo es der Witterung, den es gibt auch im Weltall Verwitterung und der kosmischen Strahlung ausgesetzt ist, sondern eben wirklich unter der Oberfläche und das haben die jetzt mitgenommen und ist jetzt gerade dabei, die guckt noch, macht noch ein paar Bilder und dann wird sie am 2. Dezember, wird sie, nachdem alles getestet ist und so weiter, wird sie zurückfliegen und dann dauert es noch ein paar Jährchen und dann ist sie wieder da und dann kriegen wir das Zeug hier hoffentlich auf der Erde zum Analysieren.
Währenddessen haben deutsche Wissenschaftler eine neue Form des Chaos nachgewiesen. In Chemnitz übrigens haben sie das gemacht. Ich weiß nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt. Also Chaos, ne? Chaos ist ein System mit klaren Gesetzen, das aber durch kleinste Störungen in ganz anderes Verhalten kippen kann. Das ist ein Chaos. Also, ja, also das ist also die Definition von Konservatismus eigentlich.
Ja, man kann es so definieren. Also, meinetwegen definieren wir es so, ja.
Also Flügelschlag, Schmetterling, ne? Kennen wir ja. So, ja, Sturm auslöst, weil ne, anderes ja, ein Zustand. Ist, ja. Ja, komm, wir sind hier populär, Dings. Du ja. Mach mal nicht hier mit so einen auf Wissenschaftler.
Doch, jetzt muss ich hier rumlernen.
Jetzt kommt's. Die Wissenschaftler sind hingegangen und haben einen speziellen Schaltkreis entwickelt, ja, mit dem sie eine periodische Variation der zeitverzögerten Rückkopplung in einem Lasersystem erzeugt haben. Und zack, hatten sie ein Plateau des laminaren Chaos. Und jetzt frag mich mal, was das bedeutet.
Ja, was bedeutet denn das?
Ich habe nicht die leiseste Ahnung, aber ich fand die Überschrift so geil.
Wie war denn die?
Neue Form des Chaos nachgewiesen. Das heißt übrigens laminares Chaos.
Also. Ja, ich bin jetzt gerade, ich guck mal,
hier. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber ich finde es
also geil. Ich bin tatsächlich, meine Chaos-Theorie war ja eins meiner Spezialgebiete als Wissenschaftler. Da habe ich meine Diplomarbeit war im Prinzip Chaos-Theorie. Also die ganze Himmelsmechanik ist eigentlich halt angewandte Chaos-Theorie, weil die Objekte, das sind alles prinzipiell chaotische Systeme. Und meine Diplomarbeit war eine neue Methode, eine neue Methode für Chaos-Indikatoren, also wie du quasi steckst quasi hier so ein System rein und kannst dann damit gucken, ob es chaotisch ist oder nicht und welche Art von Chaos und sowas. Das da habe ich quasi, wenn man fraktale Dimensionen als Chaos-Indikatoren verwenden kann, war meine Diplomarbeit.
Das heißt, und, das ist jetzt tatsächlich eine für dich sehr interessante Meldung mit der neuen Form des Chaos.
Ja, vor allem, ich gucke mal, wie oft das da müsst ihr dann wahrscheinlich wirklich genau lesen. Also das mit dem Schmetterlingseffekt und so weiter, das ist halt auch irgendwie, ich lese hier gerade in den Sinex, die Seite, habe ich hier gerade offen. Ja. Und da steht hier die als ein klassisches Beispiel dafür, ist der berühmte Flügelschlag eines Schmetterlings, der weit entfernt einen Sturm auslösen kann. Also das ist eine klassische Falschdarstellung des Schmetterlingseffekts. Also da geht es nicht, weil das wäre eine Kausalkette. Und die gibt es in der Form nicht, sondern die Geschichte, ich weiß nicht, soll ich jetzt die Geschichte des Schmetterlingseffekts erzählen?
Ja, machen wir.
Also die stammt im Wesentlichen aus den 60er, 70er Jahren. Mhm. Da hat ein Herr... War es der Herr Lorenz? Ich bin mir gerade, entschuldigen, nicht hundertprozentig sicher, ob der Herr Lorenz das war. Ich glaube fast nicht, dass der das war. Der Lorenz hat eine andere ein amerikanischer doch, der Edward Lorenz, der war ein Meteorologe. Und damals hat man angefangen, die ersten meteorologischen Simulationen auf Computern durchzuführen. Und Computer waren natürlich in den 60er, 70er Jahren nicht das, was wir heute haben, sondern halt viel größer, viel langsamer, viel unhandlicher. Und auch das, was jetzt, darf man sich jetzt nicht das vorstellen, was wir jetzt irgendwie abends im Wetterbericht in der Tagesschau irgendwie sehen, so wenn wir sagen, so Wettersimulation, wo du irgendwie tolle halt irgendwie Animationen siehst, sondern im Wesentlichen hat der so Zeit rein gehabt, also Temperatur, Windgeschwindigkeit und ich glaube noch ein drittes, Luftdruck oder sowas. Und du hast quasi gesagt, am Tag 0 ist Temperatur so und so, Luftdruck so und so, Windgeschwindigkeit so und so. Mhm. Und dann hast du mathematische Gleichungen, die dir halt sagen, wie sich das in der Zeit verändert. Dann sagst du, okay, am Tag 1 ist sie, kommt, wenn Tag 0 das ist als Input, dann kommt am nächsten Tag das raus als Output. Dann nimmst du das wieder als neuen Input und gehst wieder einen Tag weiter. Und so kannst du quasi gucken, wie sich in der Zeit das verändert. Und er hat quasi so diese Simulationen am Computer durchgeführt. Hat er gemacht und dann festgestellt, dass da irgendwo eine in seinem diese Zeitreihen interessant aussah. Die hätte er gern noch weiter in die Zukunft verfolgt, um zu gucken, wie es da noch weitergeht. Und das Problem war, dass natürlich, hast das alles irgendwo gespeichert und lässt es einfach weiterlaufen. Damals speichern war nicht in der Größenordnung. Das heißt, es gab Computerausdrucke. Das heißt, er hat einen Computerausdruck von dieser Zeitreihe gehabt und hat sich jetzt gedacht, okay, ich fange jetzt nicht wieder ganz von vorne an, weil das dauert ewig, bis das durch ist. Die Computer sind so elendig langsam, beziehungsweise vermutlich wird er sich gedacht haben, die Computer sind urschnell, weil das damals die schnellsten Rechner waren, aber aus heutiger Sicht sind sie elendig langsam. Aber er hat gewusst, dass halt es lange dauert, wenn er jetzt die ganze Simulation von vorne nochmal durchführt. Ja. Dass er gesagt, okay, ich nehme mir so einen Wert aus der Mitte raus von meinem Computerausdruck, nehme den als neuen Startwert, lass das nochmal durchlaufen, dann muss ich zuerst das sehen, was ich schon auf dem Ausdruck sehe und dann sehe ich, wie es weitergeht. Das war der Plan. Mhm. Gut, hat er gemacht und hat festgestellt, es ist wirklich fast vom Anfang an was komplett anderes rausgekommen als vorher. Und das war überraschend, weil es war ja der gleiche Computer, es war das gleiche Computerprogramm und es, dachte er, waren die gleichen Werte, die er eingegeben hat. Ja, also da ja. War jetzt keine, der Computer denkt sich ja nicht, ach, heute war ich das mal anders. Das muss ja das Gleiche sein, was rauskommt. Mhm. Und er hat dann ein bisschen geguckt, um zu sehen, wo es denn liegen könnte und hat festgestellt, dass die Zahlen auf dem Ausdruck mit 3 Nachkommastellen ausgedruckt worden sind, dass im Computer aber mit, glaube ich, 6 Nachkommastellen gerechnet worden ist. Aha. Das heißt, er hat einen Fehler in der 4. Nachkommastelle gehabt. Und jetzt bei einer Temperatur, 4. Nachkommastelle, sind wir beim 10.000stel Grad. Und eigentlich, und das war quasi so die Meinung damals, dass quasi so ein 10.000stel Grad, das kann jetzt nicht viel machen. Also man hat gedacht, okay, wenn ich kleine Fehler, kleine Unterschiede habe in einem System, dann können die sich im Laufe der Zeit auch nur zu kleinen Unterschieden auswachsen. Also quasi kleine Änderungen im Input, kleine Änderungen im Output. Ja. Und hat dann eben damals Lorenz festgestellt, dass das eben in bestimmten Systemen, in sehr komplexen, in sogenannten nicht-linearen, dynamischen Systemen nicht so ist. Dass dort eben tatsächlich, das kann man auch mathematisch zeigen, dass tatsächlich beliebig kleine Unterschiede beliebig große Änderungen im Laufe der Zeit verursachen können. Mhm. Also das liegt, wenn man sich es genau anschaut, dann musst du da irgendwie mit irgendwelchen Mannigfaltigkeiten und Faltungen von Mannigfaltigkeiten rumtun und den ganzen Krempel. Also man kann das mathematisch zeigen, warum das so ist. Das ist jetzt nicht nur eine Metapher oder eine Vermutung, sondern es gibt tatsächlich Systeme, die halt so komplex sind, die nicht linear sind, dass du eben kleine Änderungen überproportional große Auswirkungen haben können und halt im Endeffekt quasi beliebig kleine Änderungen. Ich habe mal irgendwie von meiner Arbeit, wo ich irgendwie Planeten gerechnet habe, kannst du zeigen, wie selbst wenn du die Position der Erde um einen Zentimeter am Anfang veränderst, kannst du nach einer gewissen Zeit, kriegst du Unterschiede, die halt irgendwo, wo die Erde dann in einem Fall kollidiert sie mit der Venus, im anderen macht sie gar nichts, ja. Also das ist halt so, das ist bei komplexen Systemen der Fall. Und um das zu illustrieren, hat er eben dieses Bild von, weil da geht es um die Atmosphäre, das ist ein komplexes System und da passiert halt ständig alles Mögliche. Da ist jetzt nicht nur ein Schmetterling, der mit dem Flügel schlägt, sondern da sind halt ständig alle möglichen, also wenn jetzt die Atmosphäre einfriert zu einem Moment und dann quasi ein früher, zu einem anderen Moment habe ich so viele, also du da draußen auf der Straße rumgehst, es ist ständig alle möglichen winzigen Unterschiede, die da irgendwie von Zeitpunkt zu Zeitpunkt verursacht werden. Und all das sorgt eben dafür, dass du sie eben nicht beliebig lange vorhersagen kannst, weil sich das dann irgendwann quasi so weit aufsummiert. Und das hat er illustriert eben quasi mit diese kleinen Änderungen, mit Flügelschlag in der Schmetterlingsatmosphäre. Ich glaube, im ursprünglichsten Beispiel war es sogar noch eine Möwe, die dann irgendwie aus irgendeinem Grund zu einem Schmetterling mutiert ist. Aber es wird halt tatsächlich oft so verkauft als kausale Kette. Also wenn du jetzt quasi herausfinden könntest, das ist der Schmetterling, der hat da mit dem Flügel geschlagen und deswegen war da der Sturm. Und wenn man den Schmetterling da rausnimmt, dann geht der Sturm da weg. Das ist natürlich Quatsch. Also du kannst das nicht irgendwie so zurückverfolgen, was jetzt wo verantwortlich ist für irgendwas. Sonst könnten wir irgendwie, dann wäre Meteorologie vermutlich eine wesentlich spannendere Wissenschaft. Dann könnten die Meteorologen und Meteorologen auf der Welt rumreisen und irgendwelche Viecher umbringen,
um das Wetter zu manipulieren. Genau.
Sondern tatsächlich ist, wenn halt der Schmetterling nicht mit dem Flügel flattert, dann flattert ein anderer Schmetterling anderswo mit dem Flügel. Ja? Mhm. Und also es geht einfach nur als Illustration dieser Sensibilität für Anfangsbedingungen. Das ist der Schmetterlingseffekt, aber jetzt keine Kausalkette, so wie es jetzt in dem Artikel hier steht. So, also das war der Schmetterlingseffekt. Ich gucke nochmal an, was hier leserlich, Rückkopplungen, laminares Chaos, unbekannt.
Versteht doch sowieso außer dir wieder niemand. Ja,
diese Plateaus sind abfolgbar.
Ich erzähle derweil nochmal die Geschichte von anderen Fluginsekten.
Ja, bitte.
Und zwar haben Vogelschützer gemeldet, dass die Zahl der Turteltauben dramatisch zurückgehen würde. Und ich wohne ja in der Großstadt und habe so gedacht, so, yes, Tauben weg, yeah. Stellt sich raus, die fliegenden Ratten hier in der Stadt sind ganz andere Tauben. Dafür ist aber die Turteltaube Vogel des Jahres 2020. Und die heißen so, Achtung, nicht weil sie einander Tränen trinken, sondern weil sie während der Balz gern nah mit ihrem Partner zusammen und schnäbeln, also sitzen, also nah mit ihrem Partner, jetzt kann ich nicht mal mehr reden, nah mit ihrem Partner zusammen sitzen und schnäbeln. So, und das Problem ist, also die Turteltauben, die, ja, das Übliche, ne, ausgeräumte Landschaften, Monokulturen, kein Gestrüpp mehr, wo sie dann irgendwie Nahrung und sonst irgendwie was finden können, weil sie nämlich sich von Sämereien ernähren. Okay. Und zwar vor allen Dingen von Wildkräutersamen. Und das ist halt nun mal das, was, glaube ich, wenn du Landwirtschaft betreibst, eher als Unkraut gilt. Ne? Das ist das eine Problem, was die Turteltauben haben. Das andere Problem ist, wenn dann Winter wird, dann ziehen sie nach Afrika. Da werden sie dann gejagt und gefressen. Und zwar von Menschen. Ja? Weil ohne Taubenfressen ist der Mensch kein Mensch. Das muss auch hier die Wissenschaft mal feststellen.
Wer sagt das?
Ich. Also, die Wissenschaft. Wir sind doch die Wissenschaft.
Ja, aber gibt es auch einen Grund dafür, weil die Wissenschaft
sagt
einfach nur so.
Trust us, we're scientists. Okay.
Ich überlege gerade, ob ich schon mal eine Taube gegessen habe oder nicht.
Ich habe schon mal einen Singvogel gegessen in Südostasien. Ich weiß nicht, was für ein Vogel das war, der war gebraten.
Ich weiß jetzt gerade nicht, aber ich glaube, ich habe noch keine Taube gegessen, aber ja. Gut, also du sagst, also der Mensch muss Tauben essen. Gut.
Ja, ohne Tauben essen ist der Mensch kein Mensch. Das macht den Menschen erst zum Menschen, Tauben essen.
Gut. Und das war jetzt schon die Konklusion der Geschichte?
Das war die Konklusion der Geschichte. Ich bin heute kurzmeldungsaffin.
Ach so, okay, ist gut. So, also dann gehen wir einmal kurz zurück zum Chaos. Ich habe das jetzt irgendwie nochmal kurz geschaut. Also anscheinend, ich bin mir noch nicht sicher, vermutlich, ob das nebenan, das hat jetzt mit einer anderen Sparte der Chaos-Theorie zu tun, die ich normalerweise gewohnt bin. Also da geht es jetzt eher um diese ganzen diese elektronischen Schaltelemente und Laserdings und so weiter, was sie da haben. Das ist jetzt, die haben vermutlich ein bisschen eine andere Nomenklatur, als ich es aus der Himmelsmechanik kenne. Aber im Wesentlichen geht es darum, dass die sagen, die haben quasi diese Art von Chaos, die sie gesehen haben, ist, Chaos stellt man sich vor, wo halt alles geht wild durcheinander. Ja, stellt man sich Chaos vor. Ja. Also alles fluktuiert, variiert wahnsinnig wild. Ja. Und das, was die gesehen haben, waren quasi diese laminaren Phasen. Also laminar ist ja eigentlich gerade nicht chaotisch, sondern laminar ist etwas, wo es halt schön, also wenn du dir einen Fluss vorstellst, wo alles, quasi wo du keine Turbulenzen drin hast, nichts, wo einfach alles nur gerade fließt, dann ist es ein laminarer Fluss. Wenn da jetzt irgendwie wilde Wirbel drin sind und Spritzer und was Gott noch alles, dann ist es eben eine nicht lineare, chaotische Hydrodynamik. Und das Laminar ist also eigentlich eher was Geordnetes. Und die haben quasi gezeigt, dass du in der Art von Chaos laminare Phasen hast, die aber halt nicht beliebig lang dauern, sondern also du hast kurze laminare Phasen. Und diese laminaren Phasen unterscheiden sich stark. Also das ist eine laminare Phase, die dann ein bisschen durch Chaos, turbulentes Chaos unterbrochen wird, dann kommt eine neue laminare Phase, die aber komplett anders ist als die erste. Also quasi so ein Wechseln von laminaren Phasen mit Turbulenz dazwischen und die laminaren Phasen sind selbst wieder unterschiedlich. Also mir kommt das vage, ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, dass das was Neues ist, das erinnert mich ein bisschen an die an die quasi periodischen Sticky Orbits aus meiner Diplomarbeit, aber das wird jetzt zu weit. Das ist quasi Chaos. Sticky Orbit. Das ist Chaos, das quasi sich eine Zeit lang an reguläre Bereiche dran kleben kann, vereinfacht gesagt, und so aussehen, als wäre es nicht chaotisch, ja, und dann immer wieder mal weggeht und chaotisch wird, dann wieder mal zurückkommt und nicht chaotisch wird. Das hat, um jetzt auch ein bisschen weiter Fachbegriffe in die Gegend zu schmeißen, damit zu tun, wenn Phasenraum-Orbit sich durch die letzten aufgebrochenen Kamtori, die Kantori durchwinden und dann mal so sind. Aber ich verlinke vielleicht mal einen Artikel, wo ich das ausführlicher erklärt habe. Also es klingt interessant, aber ich glaube, um das ausführlich zu erklären, müssten wir eine Folge nur über Chaostheorie machen.
Können wir ja gelegentlich auch mal machen irgendwie.
Ich habe es also schon mal angeregt, ich bin ja so selten am Kongress, aber was mich immer gestört hat, ist, dass am Chaos Communication Kongress nie Chaos communicated wird.
Ja, also
ich habe auch nie eine Vorlesung über Chaostheorie dort gehört. Mein
Freund, komm mal zum Kongress.
Ja, wir hatten eine Zeit um diese Nacht vor Silvester. Ja, ich probiere mal gucken. Also irgendwann dieses nicht wegen Umzug. Das ist gerade die Phase, wo es dann akut wird. Aber für nächstes Jahr vielleicht klappt es, dass wir das große Chaos mit Holger und Florian.
Genau. Bis dahin bleibt alles laminar. Amerikanische Wissenschaftler haben, ich weiß gar nicht warum, aber ich bin nicht nur Kurzmeldung, sondern gesundheitsaffin diese Woche. Daher kommt das wahrscheinlich auch mit den Kurzmeldungen, weil ich sowieso nicht verstehe, worüber ich rede. Amerikanische Wissenschaftler haben eine Möglichkeit gefunden, wie sie Krebsmittel in die Lunge transportieren können. Also wenn du Krebs hast. Also
die heilen, ja.
Ja, also genau. Ja,
Krebs wird in die Lunge, das
Krebs in die Lunge, das geht ganz einfach. Das ist ein
Malbüro. Genau, ja, da habe ich kein Problem.
Also wenn du Krebstumore hast, bilden sich gerne Metastasen in der Lunge. Diese Metastasen in der Lunge kannst du nur sehr, sehr schwer behandeln. Was sie jetzt geschafft haben, ist Nanokapseln, in denen Wirkstoff ist, ein Krebsmedikament ist, an rote Blutkörperchen anzudocken.
Okay.
Und das dann zu spritzen, also intravenös, ne, also die Nanokapseln spritzen, die docken dann an die roten Blutkörperchen an, gelangen in die Lunge und dann gibt's irgendwelche Scherkräfte in den Lungenkapillaren, die die Kapseln von den Blutzellen wieder abtrennen und dann dringt der Wirkstoff in die Krebszellen ein und hemmt das Tumorwachstum. Jetzt kommt's. In Mais. aber immerhin, weil die Kapseln, also diese Nanokapseln, sich sowohl an den roten Blutkörperchen von Mäusen als auch an den roten Blutkörperchen von Menschen anhaften.
Also was ich jetzt natürlich
wissen, der Mechanismus ist, funktioniert schon mal. Sie wissen allerdings nicht, warum dieser Mechanismus funktioniert. Also was dazu führt, dass diese Nanokapseln an die Erythrozyten rangehen, haben sie noch nicht begriffen. Sie machen es halt.
Was ich jetzt natürlich sehr, sehr gerne wissen wollen würde, ist, kann man diese Nanokapseln rauchen? Weil da könnte ich wieder, rauche ich zuerst eine Zigarette und dann rauche ich eine Nanokapsel Krebsmittel hinterher und dann rauche ich wieder eine Zigarette und dann rauche ich wieder die andere hinterher.
Obwohl man kann das auch eigentlich, es muss ja in die Blutbahn irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob das von da in die Blutbahn vernünftig kommt.
Ich habe keine Ahnung.
Eigentlich müsste man die Nano, stimmt, man braucht das gar nicht in der Blutbahn zu haben, das muss ja einfach nur in die Lunge und das kann man ja auch über einen Zigarettenrauch applizieren.
Genau.
Da ist ja noch richtig Potenzial, ich wittere Profit.
Ja, gleich ein Start-up. Die Antikrebszigarette. Vermutlich kannst du da sehr viel Geld von den Tabakfirmen abgreifen.
Das musst du mal irgendwo hin plakatieren. Ich möchte nicht wissen, wie dann die Verbraucherschützer freidrehen.
Ja, aber wenn es wissenschaftlich belegt ist.
Tja, das ist so einiges und trotzdem rennen die Leute zum Heilpraktiker. Ne?
Stimmt.
Ja, wobei das nicht ganz belegt anderes ist, sondern widerlegt.
Ja. Vielleicht auch mal so. Eine ganz andere Meldung, die eigentlich überhaupt nicht zu dem ganzen passt, was wir erzählt haben. Die fand ich nur lustig, weil ich die Überschrift so schön fand. Weißt du, wen sie gefunden haben?
Das Bernsteinzimmer.
Nee, Bischof Erkerbald.
Nein.
Doch.
Oh.
In Mainz, toter in 1000 Jahre altem Sarkophag als Bischof Erkerbald identifiziert. Denn in der Johanneskirche in Mainz haben sie anscheinend, entweder sie haben renoviert oder sie haben irgendwas gemacht, auf jeden Fall haben sie da Forscher rumgegrieben und den Hauptgang, den Mittelgang irgendwie aufgebuddelt und da einen Sarkophag entdeckt. Da waren Reste von Textilien drinnen, die Goldbordüre einer Mitra und halt ja Knochen. Und anscheinend haben sie festgestellt, weil anhand der Kleidung und Schuhfragmente, dass das ein Erzbischof sein muss, der um das Jahr 1000 herum da bestattet worden ist. Und das kann nur der gute Erkambald gewesen sein, weil nämlich die Vorgänger von Erkambald wurden alle außerhalb von Mainz begraben. Der direkte Vorgänger war nämlich, wie du sicherlich weißt, der Bischof Willigis. Ja, der wurde in Mainz begraben, allerdings im Dom St. Martin. Ja, also kann es nur der Erkambald sein, den sie da gefunden haben. Also ich weiß jetzt nicht, da müssten vielleicht die Archäologinnen und Archäologen oder die Historiker Bescheid sagen, ob es jetzt eine große offene Frage war, wo der Erkambald abgeblieben ist, oder ob es einfach nur eine interessante Information ist, dass man den Typen da identifiziert hat. Aber auf jeden Fall, er ist im Mittelschiff der Johanneskirche in Mainz, falls ihn jemand suchen sollte.
Weißt du, was sie noch gefunden haben?
Nee.
Eine neue Antibiotika-Klasse. Schweizer Wissenschaftlern ist das gelungen, ne? Also wir haben ja das Problem, wir glauben ja alle, wir würden irgendwie am Klimawandel sterben. Dabei ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir an Infektionen sterben, und zwar sehr, sehr viele von uns an Infektionen sterben, sehr groß, weil unsere Antibiotika ja kaum noch wirken. Selbst diese Reserveantibiotika, die gegen dann diese multiresistenten Erreger wirken sollen und sowas. Und jetzt haben sie eine neue Antibiotika-Klasse entdeckt, die ist eine synthetische Antibiotikamittel sind das, also synthetische Antibiotika. Und die wirken, da bin ich jetzt wieder überfragt, was es bedeutet, gegen sogenannte gramnegative Bakterien. Das sind wahrscheinlich Bakterien, die sich nichts scheißen, oder?
Ja, ich weiß jetzt auch nicht genau.
Aber das ist nicht Bakterium. Nein,
ich kenne nicht. Es gibt gramnegativ und positiv, und ich glaube, das hat irgendwas mit der Oberflächenstruktur zu tun, wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber ich weiß jetzt tatsächlich, genau, was das genau macht.
Wirkt dieses Mittel auch gegen multiresistente Krankenhauskeime? Und der Wirkmechanismus dahinter ist, dass sie den Aufbau der Außenmembran des eigentlichen Erregers blockieren und darum dann der Erreger stirbt, weil ohne Membran lebt es sich schlecht. Ungefähr so, als würde es uns die Haut abziehen, wahrscheinlich. Das ist gut. Natürlich auch noch Petrischale, aber sie haben, zumindest sagt das die Meldung, klinische Studien in Vorbereitung. Das heißt, wir bekommen mehr Menschenversuche wieder.
Ja, und da passt eine Meldung, die ich sehr schön fand, auch sehr schön dazu. Da geht es auch um dieses Thema, mehr oder weniger. Es geht, wenn man es jetzt boulevardesk ausdrücken wollen würde, was wir natürlich gerne wollen, geht es um ein Scheiße-Museum. Oh. Es geht um eine Arche für ein Archiv für das Mikrobiom. Denn okay. Denn ich fand das wirklich interessant.
Ja.
Was ich interessant an der Sache fand, ist, wir reden ja immer auch im Kontext von Klimawandel und so weiter, von Artensterben, Diversität, Biodiversität und schwindende Biodiversität. Aber was mir nicht bewusst war, ist, dass bei Mikrobiom, also dass das da auch ein enormes Aussterben anscheinend ist, ja, dass das Mikrobiom immer mehr schwindet und die Vielfalt immer mehr schwindet, ja, und man noch nicht mal alle Bakterien kennt. Also Mikrobiom ist halt sind die Mikrolebewesen, die in uns wohnen und wo es gut ist, dass sie in uns wohnen. Mhm. Das sind die wir brauchen, damit unsere Verdauung und alles andere in uns funktioniert.
Wer dazu was Ausführlicheres hören will, im Resonator-Podcast in Folge 141 habe ich, weiß gar nicht, anderthalb Stunden mit einem Forscher, der aktuell Mikrobiom des Darms forscht, gesprochen. Sehr, sehr interessant, auch mit inklusive Stuhltransplantation.
Genau.
Wir hatten sehr viel Spaß, ja, verlinke ich.
Ja. Also das Mikrobiom, das ist wichtig, und es ist schlecht, wenn es verschwindet, ja, weil wenn das Mikrobiom nicht passt, ja, oder aus der Tritt gerät oder sowas, dann hat man ein großes Problem körperlich, gesundheitlich. Und unter anderem diese Stuhltransplantationen sind eben einer der Wege, wie man das irgendwie wieder hinkriegen kann. Aber in dem Fall sagen die wirklich, ja, also dass auch hier dieses Mikrobiom schwindet, die Vielfalt schwindet, und die sagt hier, das ist die Forscherin Gloria Dominguez Bello von irgendwo, ich weiß gerade nicht von wo, ich glaube aus Portugal, die sagt, die Vielfalt des Mikrobioms könne bereits in 10 Jahren verschwunden sein. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, was das genau jetzt quantitativ bedeutet, die Vielfalt, aber auf jeden Fall, man weiß, dass eben, wenn du so ein Mikrobiom hast, das gestört ist und das eben verarmt ist, weil du zu wenig Vielfalt hast, dass das dann irgendwie mit Krankheiten wie Asthma, Diabetes, vielleicht auch anderen, Autismus und so weiter, also das ist noch nicht alles hundertprozentig geklärt, dass das tatsächlich irgendwie wirklich Probleme schafft. Ja? Mhm. Und ein Grund für das Schwinden des Mikrobioms ist einseitige Ernährung, es ist die übertriebene Hygiene und, sagen Sie hier, ein zu sorgloser Umgang mit Antibiotika.
Ja.
Weil natürlich, die machen halt Bakterien kaputt. Ja. Und wenn die überall sind, dann machen die irgendwann auch die guten kaputt. Und tatsächlich weiß man noch gar nicht, wie das alles zusammenhängt, Mikrobiom, Gesundheit. Das ist noch nicht so alt, die Forschung. Die viele Mikrobenarten sind noch nicht bekannt. Und deswegen sagen die, ist es halt vor allem jetzt mal wahnsinnig wichtig, abgesehen von der ganzen Antibiotika-Geschichte, dass man die in den Griff kriegen muss, sondern sagen, es ist wahnsinnig wichtig, dass wir halt mal verstehen, was da ist, weil sonst merken wir nicht, was verschwindet. Das heißt, man muss mal den Status quo irgendwie dokumentieren. Aha. Und deswegen wollten die eben ein Archiv machen für das Mikrobiom. Und tatsächlich sind sie halt dabei, jetzt möglichst irgendwie abgelegene Völker irgendwie zu besuchen, irgendwo indigene Völker im Amazonasgebiet und so weiter, und deren Mikrobiom zu untersuchen, weil das tatsächlich, sagen die hier, die Yanomami in Südamerika, die leben seit, sagt man hier, ungefähr 11.000 Jahren relativ isoliert. Die haben doppelt so viele Mikrobenarten im Darm, in der Haut und so weiter, wie wir hier in Europa.
Ein diverseres Mikrobiom, ja.
Genau, und die sagen auch die kommen immer häufiger mit der modernen Medizin in Kontakt, und auch dort schwindet diese Vielfalt. Und deswegen ist es halt wichtig, sagen sie, sie wollen jetzt eben ein Archiv aufbauen für das Mikrobiom. Das ist ein Artikel im Deutschlandfunk, den ich hier jetzt gerade zitiere. Sie beschreiben auch halt, wie es halt war, weil die waren ja konkret dort und haben im Wesentlichen deren Scheiße eingesammelt. Ja. Und gemeint, die fanden es halt ziemlich lustig, dass da irgendwie die Leute hier von weit her kommen, um deren Scheiße einzuklauben.
Die auch billiger haben können.
Und der hat gesagt, ja, die waren ja dort und haben halt wirklich, haben denen das auch erklärt und gezeigt und im Mikroskop gezeigt, wie die Lebewesen da aussehen und so weiter. Und dann fanden die das auch interessant und gut, dass die das machen, aber es ist halt witzig. Und jetzt ist halt momentan, also das gibt es noch nicht, diese Arche fürs Mikrobiom. Das ist also eine Kooperation mit der Uni Kiel, mit einer portugiesischen Stiftung. Die machen gerade eine Machbarkeitsstudie für so ein Mikrobenarchiv, weil auch geklärt ist, wie konserviert man die am besten? Soll man die einfrieren? Soll man die gefriert trocknen? Soll man beides machen?
In Mais.
Wo tut man die dann hin? Ja, so wie das jetzt gemeint inspiriert worden sind, sie durch dieses Saatgut, Saatgutarchiv, was in Spitzbergen in der Arktis untergebracht ist. Wenn man dachte, da ist es immer schön kalt, da kann man das schön einfrieren, und wo sie jetzt auch feststellen, das Ding taut ihnen viel schneller auf als geplant. Ich sage jetzt hier die Arktis oder ein Tunnel in den Schweizer Bergen. Und was ich auch schön fand, Martin Blaser von der Uni Kiel ist der, glaube ich, der sagt, nicht zuletzt seien auch rechtliche Fragen noch zu klären. Wenn wir die Exkremente von einem Menschen aus irgendeinem Land haben, wem gehören diese Exkremente dann? Denn sollte sich herausstellen, dass sich mit bestimmten seltenen Mikroben des Archivs Krankheit behandeln lassen, dann könnten diese sehr schnell sehr wertvoll werden. Das ist natürlich witzig, aber tatsächlich ist es auch klar, wenn du jetzt gerade du der Typ bist, in dessen Scheiße sie das Ding finden, halt wie wahnsinnig, wo die ganze Pharmaindustrie darauf abfährt, dann ja, denkst du dir vielleicht, ja, die...
Möchtest du vielleicht auch reich werden davon, ja, genau.
Ja, also ich finde das eine ziemlich interessante, also eine Art von Forschung, die ich jetzt bis überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Also Mikrobiom und so weiter kannte ich schon, aber dass halt da wirklich überlegt wird, das irgendwie zu archivieren, so eine Datenbank anzulegen, fand ich spannend. Also ich bin gespannt, was da rauskommt und ob man dann irgendwie, ja gut, besichtigen wir was nicht können. Aber
nee, aber man wird, das sagte auch dieser Forscher, mit dem ich da gesprochen habe, wir werden mittelfristig Medikamente sehen, die unmittelbar ins Mikrobiom gehen und das auch auffrischen, und wo dann auch tatsächlich du ja im Grunde aufgereinigten Stuhl zu dir nimmst. Also jetzt nicht Scheiße fressen, sondern in Tabletten- oder Kapselform. Wo dann bestimmte Mikroben tatsächlich auch in deinen Darm eingeschleust werden.
Genau, also du kannst das, soweit ich das verstanden habe, kannst das quasi, der Darm hat ja quasi nur einen Eingang und einen Ausgang, und eins von beiden musst du halt irgendwie nehmen. Ich glaube, es geht als Einlauf, das reinkriegen, dann eben als Tabletten, wo das Zeug halt irgendwie drin ist. Oder ich finde es immer am ekligsten, aber das wird ja auch immer erzählt, dass das quasi, wenn du dich irgendwie so sehr ekelst vor den Scheiße-Tabletten und vor den Einläufen, dann kriegst du eine Nasensonde, wo das quasi so an den Geschmacksnerven vorbeigeleitet wird und direkt appliziert wird.
Herrlich. Ja, das ist allerdings auch alles, sagt er auch, das ist alles noch irgendwie im Studiengedöns und so. Und falls es da jetzt irgendwie in den nächsten 2 Jahren irgendwelche komischen Medikamente geben sollte, dann ist es ein Nahrungsergänzungsmittel, da bräuchte man, kann man das mitmachen, was man grundsätzlich mit Nahrungsergänzungsmitteln machen sollte, die Finger davon lassen, vorausgesetzt, man ernährt sich ordentlich.
Aber Stuhltransplantationen sind ja schon durchgeführt worden.
Ja, das wird durchgeführt. Interessanterweise führt das nicht dazu, dass dein Mikrobiom dauerhaft zum transplantierten Mikrobiom wird. Also ne, jeder Mensch hat sein Mikrobiom, und du pendelst auch wieder dahin zurück zu deinem alten Mikrobiom. Musst du dir mal anhören, die Sendung, das ist wirklich sehr spannend.
Ja, ich habe die, glaube ich, gehört.
Ah, ja, okay.
Also
Das war echt ganz gut gewesen. Amerikanische Wissenschaftler haben einen neuen Wirkstoff gefunden, der Grippeviren hemmt. Okay. Gibt ja Medikamente, die die Virenvermehrung eindämmen, während du die Grippe schon hast. Dabei gibt es dann schnell Resistenzen. Und die Forscher haben jetzt einen Hemmstoff, der nicht zur Resistenzbildung führt. Und das machen sie, indem sie einen falschen Baustein in das Erbgut der Viren einschmuggeln und die Viren damit praktisch sich zu Tode mutieren.
In hat auch Mäusen, gut, oder?
Nee, in Affen.
In Affen, okay, gut, ich wollte nochmal nachfragen, sicherheitshalber.
Beziehungsweise in Affen und Frettchen. Klinische Studien sind aber schon angekündigt. In Mäusen? Nein, in Frettchen.
Da muss man mal nachfragen. Ich habe hier quasi die, die Next-Level-Helikopter-Eltern.
Oh.
Aus Südkorea. Nein, aus Südkorea. Das fand ich auch irgendwie. Das ist eigentlich es ist ein Forschungsskandal plus Helikopter-Elternton. Also in Südkorea muss ja eine ziemlich, ich war noch nie da. Würde mich mal interessieren, dorthin zu reisen. Das ist schon mal das interessant vor das Land an sich. Und aber was auf jeden Fall sein muss, dass das Bildungssystem dort extrem kompetitiv ist, ja. Und dass du da wirklich irgendwie wahnsinnig viel tust, um den Kindern irgendwo auf die wirklich die Top-Unis und so weiter, ja, zu bringen. Und jetzt haben die da was aufgedeckt, dass tatsächlich Wissenschaftler die Namen der Kinder oder der Kinder von Freunden als Co-Autoren auf ihre eigenen wissenschaftlichen Publikationen getan haben.
What?
Damit die Kinder dann quasi schon eine Publikationsliste haben und so bessere Chancen auf das System, ja.
Also, können wir vielleicht nochmal über das universitäre oder das wissenschaftliche Reputationssystem diskutieren an dieser Stelle?
Ja, also in dem Fall, ich sage jetzt hier, die Zahl der aufgedeckten Arbeit mit Forscherkindern ist 749 betroffene Studien wurden identifiziert, wohin die meisten Fälle die Beteiligung der genannten Kinder im Rahmen von Schulprogrammen anzunehmen sei. Beobachter aus der südkoreanischen Wissenschaftscommunity vermuten, dass der Skandal weitaus größere Ausmaße hat. Also das im Prinzip ist es, einerseits zeigt es natürlich, wie absurd dieses System in Südkorea sein muss, das Bildungssystem an sich und vielleicht auch die Gesellschaft ist, dass du irgendwie zu solchen Maßnahmen greifst, um deine Kinder irgendwo hinzubringen. Das kann ich nicht beurteilen. Das ist
ein ordentlicher Impact-Faktor, der kann Türen öffnen. Ne?
Also. Aber das sagen wir mal, die Tatsache an sich, dass das Publikationssystem und dieser ganze Impact-Faktor, Fetischismus und so weiter, den haben ja genug Menschen, vermutlich ich auch hier in dem Podcast schon oft genug kritisiert, zu Recht. Aber das ist ja was jetzt nicht nur in dem Kontext vorkommt, sondern dass tatsächlich ja es im universitären Alltag immer wieder vorkommt, dass Leute auf Papers draufstehen, die da nichts zu suchen haben, sondern die nur draufstehen, weil sie einerseits entweder darauf beharren, draufzustehen. Es kommt ja ganz oft vor, dass irgendwelche Doktorandinnen und Doktoranden, das Doktoratstudent als Diplomant vielleicht sogar, wenn du da schon publizierst, oder dass du halt ein bisschen die Arbeit machst und das dann eigentlich du als Erstautor entsprechend genannt werden solltest, aber dass du dann wärst, ja, hier, dann kommt dein Betreuer und sagt, ich will da jetzt vorne stehen, obwohl der eigentlich nicht so wahnsinnig viel beigetragen hat oder vielleicht sogar gar nichts beigetragen hat. Sowas, ich kenne persönlich Leute, denen genau das passiert ist, wo sich quasi Vorgesetzte auf Papers draufschreiben haben lassen, an denen sie nichts beigetragen haben. Und genauso oft passiert es, dass du halt einfach Promis mit draufschreibst, in Anführungszeichen, dass du sagst, okay, ja, der hat jetzt zwar nichts gemacht, aber den schreiben wir mit drauf, weil das ist ein wichtiger Name und wenn der draufsteht, dann...
Kann ich nicht mal irgendwie aus der Hörerschaft, der oder die irgendwas publiziert, einfach mal meinen Namen damit reinschreiben? Finde ich total lustig. Damit ich auch mal ein bisschen wissenschaftliche Reputation bekomme. Ich bin 50 geworden dieses Jahr, ich habe nicht mehr lang.
Das Ding ist ja, man könnte was dagegen tun. Es gibt ja schon lange so, dass du hier quasi so anonymes Peer-Review, das wird ja schon oft genug vorgeschlagen, ab und zu wird es auch gemacht und das hat man auch gesehen, weil es ist ja auch teilweise, gibt es ja noch absurdere Fälle, ich erinnere mich an einen Fall, wo jetzt mal genau weiß, wer das war, aber wo haben einfach eine Gruppe, das war halt eine Gruppe weiblicher Autoren, ja, sowas soll es ja auch geben, dass Frauen forschen, ohne dass Männer beteiligt sind an einer Arbeit, das ist erlaubt und kommt vor und die haben tatsächlich dann im Peer-Review-Prozess die von einen der Gutachter den Hinweis bekommen, ob sie nicht vielleicht noch einen Mann irgendwie mit draufnehmen können in die Autorenliste, weil das ja.
Also, das ist völlig unglaubwürdig. Ne?
Und tatsächlich, aber es ist tatsächlich so, dass wirklich, also dass, wenn du jetzt irgendwie schaust, wenn weibliche, also erkennbar weibliche und erkennbar männliche Namen, dass halt erkennbar Papers mit erkennbar weiblichen Namen halt doch weniger oft akzeptiert werden von Journals als die mit männlichen Namen. Und wenn du es anonymisierst, kommt das nicht vor, ja. Also das ist einer der vielen, vielen Gründe, warum man sowas den Peer Review Prozess anonymisieren sollte, um halt dann auch bringen die auch diese Promi-Autorenschaften nix. Und es löst natürlich nicht das Problem, dass das generell diese Fixierung auf die Publikationsliste, das löst es nicht, weil da geht es nur um den Begutachtungsprozess. Aber ja, das da kann ich jetzt noch eine halbe Stunde drüber schimpfen, das wird vermutlich zu nichts führen. Aber ich fand es halt interessant, diese Kombination, dass halt da wirklich das Eltern da und vor allem irgendwie 750 betroffene Studien.
Israelische und deutsche Wissenschaftler geben bekannt, 2020 ist El Niño-Jahr. Das heißt, wir werden wieder auf den Zeitungen mit den großen Buchstaben unfassbare Schreckensmeldungen lesen und hinterher werden sich alle fragen, ja, aber was bedeutet das denn jetzt eigentlich für Nordwesteuropa? Und die Antwort lautet, praktisch nix, weil El Niño ist ein meteorologisches oder ein Wetterphänomen, das auftritt, wenn im tropischen Pazifik das Wasser besonders warm ist. Dann verschieben sich so Luft- und Meeresströmungen und normalerweise gibt es dann Überflutungen in Südamerika, in Australien gibt es Dürren und in Indien auch. Oder beides, jedenfalls auch Missernten. Was sie gemacht haben, und das ist das Neue daran, sie haben einen extrem einfachen Algorithmus sich gebastelt, der in der Lage ist, mit einer 80%igen Wahrscheinlichkeit vorherzusagen, dass das Ding nächstes Jahr auftritt. Und das können sie, dieser Algorithmus ist so simpel, dass sie dazu keine Klimamodelle brauchen, sondern einfach nur ein paar Temperaturdaten auf eine bestimmte Weise neu arrangiert haben. Und das finde ich total abgefahren. Stärke können sie nicht voraussagen, sie können nur voraussagen, dass es passieren wird, mit 80%iger Wahrscheinlichkeit. Das heißt, es kann auch sein, dass es gar nicht kommt. Ja. Aber immerhin. Ja,
dann gucken wir mal, ob es kommt. Genau,
oder also nicht. El Niño, die Bild-Zeitung läuft sich wahrscheinlich schon mal warm, weil die machen da immer so einen riesen Tamtam drum. Weil die genau wissen, dass ihre Leserschaft es sowieso nicht kapiert, was da los ist.
Ja, apropos Riesentamtam und Schlagzeilen. Weißt du, was schon wieder passiert ist?
Nein.
Eins der Dinge, die in der Raumfahrt immer wieder passieren.
Ist wieder irgendwas irgendwo abgestürzt, weil wieder irgendwer ein Zollmaß bei Zentimetern genommen hat?
Nee, das nicht. Ich meine jetzt hier tatsächlich wieder so schlagzeilenmäßig.
Ach so, also, zweite Erde.
Nein, aber das gleiche. Also, Wasser auf dem Mars ist es auch nicht. Wasser,
nicht. Ah,
Mist. Nee, Voyager hat das Sonnensystem verlassen.
Aber hat's nicht schon längst? Also
das sind zwei Dinge. Erstens hat Voyager das Sonnensystem noch nie verlassen und wird es auch nicht so lange überleben. Aber Voyager verlassen ständig das Sonnensystem. Ich habe das tatsächlich mal, das verlinke ich dann auch, das war 2013, da hat nämlich Voyager gerade mal wieder das Sonnensystem verlassen. Da habe ich mir die Mühe gemacht und ich glaube angefangen von 2001 Schlagzeilen zu suchen nach den Stichworten im World Voyager sich gerade rumdreht. Ja, und wenn du da guckst, also 2001, 2002, 2003 waren die Schlagzeilen so, Voyager ist am Rande des Sonnensystems, sendet Signale vom Rand des Sonnensystems. Dann ab 2005 schwenkt es um die Grenze des Sonnensystems. Ja, also da heißt es dann, hat die Grenze des Sonnensystems erreicht, die letzte Grenze des Sonnensystems erreicht, steht kurz vor der Grenze des Sonnensystems.
Grenze, die hinterletzte Grenze.
Und ab 2007 geht es dann hier außerhalb. Ja, also die beiden Sonnen segeln aus dem Sonnensystem hinaus, verlässt das Sonnensystem und so weiter. Und das geht dann weiter. 2011 war hier, die Voyager-Sonden haben das Sonnensystem verlassen. Und ich zitiere jetzt die Zeitungen, die ich zitiere hier, sind alles, das ist irgendwie jetzt nicht Bild, das ist irgendwie Spiegel, Süddeutsche, was habe ich noch, heise.de, Spiegel nochmal. Also es sind jetzt durchaus die argen Medien, um die es geht, ja. Und das Problem an der Sache ist, und jetzt die momentan lauten die Schlagzeilen wieder, also was jetzt eigentlich passiert ist, dass jetzt Daten ausgewertet und publiziert worden sind, von vermutlich war das genau das, was damals, wo ich damals geschrieben habe, 2013. Also das, was man damals erforscht hat, hat man jetzt quasi publiziert. So, also das Problem an der Sache ist, ich tue mir ein bisschen immer schwer, das zu kritisieren, weil die Leute, die diese Forschung machen, um die es geht, die haben ein anderes Bild von Sonnensystem, als es, was ich mache in meiner Art von Forschung. Und wenn man das dann der Öffentlichkeit kommuniziert, dann ist es sehr, sehr leicht, dass man missverstanden wird und da sich dann sowohl die Wissenschaft in dem Fall als auch die Medien nicht die Mühe machen, das genau zu betrachten, weil natürlich verlässt das Sonnensystem wahnsinnig spektakulär klingt, kommt es in den Schlagzeilen. Es geht um Folgendes, also man kann auf verschiedene Arten definieren, was das Sonnensystem ist. Die Leute, die das machen, diese Voyager-Forschung machen, die interessieren sich vor allem für die Sonne, ja, für den Einfluss der Sonne und zwar für den Strahlungseinfluss der Sonne.
Das ist die Heliosphäre, oder?
Genau, also ja. Die Sonne schickt ja nicht nur, da geht es nicht um Licht oder Wärme oder sowas, sondern es geht um die Teilchen.
Strahlungsdruck,
die Teilchen,
sozusagen.
Ja, auch nicht Strahlungsdruck, sondern tatsächlich für die Teilchen. Die Sonne schleudert eben auch Teilchen ihrer Atmosphäre hinaus ins All. Also es geht quasi so um Bestände, also nicht jetzt nur Protuberanzen oder sowas, sondern einfach so, so Kleinkram. Also die Sonne schickt beständig einen Strahl, also einen Strom geladener Teilchen, das ist der Sonnenwind. Ja, der geht halt von der Sonne weg nach außen und dabei verliert er Schwung. Und irgendwann ist er so weit weg und hat so viel Schwung verloren, dass du jetzt nicht mehr genau sagen kannst, dass du es nicht mehr von dem unterscheiden kannst, was halt dann zwischen den Sternen alles so rumfliegt. Mhm. Also im Prinzip so, wie wenn du im echten Wind bist. Also du kannst halt irgendwie, wenn du neben dem Ventilator stehst, spürst du, da kommt was. Und wenn du je weiter weg du gehst, irgendwann merkst du den Ventilator nicht mehr, kannst nicht mehr den Einfluss des Ventilators von der normalen Umgebungsluft quasi unterscheiden.
Jo.
So, und dieser Einfluss ist quasi die Heliosphäre, bis wohin man es merkt. Und dann kommt die Heliopause. Ja. Und danach kommt eben der Bereich, wo jetzt, was den Sonnenwind angeht, du jetzt keinen Einfluss der Sonne mehr merkst. Das kann man interstellarer Raum nennen, wenn man möchte. Und in der Art von Forschung wird das normalerweise so getan. Das heißt, wenn jetzt Voyager diese Grenze erreicht, eben diese Heliopause erreicht, und das hat sie getan, dann kann man durchaus sagen, die ist jetzt im interstellaren Raum angekommen. Die Missverständnisse, das erste Missverständnis ist, dass das ist keine fixe Grenze, das ist auch keine eindeutige Grenze. Ja, das ist so ein Übergangsbereich, der variabel ist, weil er die Sonne mal mehr, mal weniger Sonnenwind erzeugt. Mhm. Der verschiebt sich, ist mal näher dran, mal weiter weg, ist mal größer und mal kleiner. Also es ist nicht so, dass da irgendwie so ein Ortsschild Sonne, Ende oder irgendwie sowas steht, wo man drüber ist und dann ist man drüber, sondern da kann man quasi, da kann man mehrmals durchfliegen, wenn man eine Voyager-Sonde ist. Das Ding ist, dass quasi aus meiner Sicht, und die ist jetzt nicht so unbegründet, würde ich sagen, das Sonnensystem ja durchaus weitergeht, weil man kann durchaus auch sagen, zum Sonnensystem gehört alles, was dauerhaft gravitativ an die Sonne gebunden ist und die Sonne umkreist.
Ja.
Also
ja, ihr Planetenleute würdet das so sagen, ja.
Ja, tatsächlich, sagen wir das auch so. Ja. Also die Voyagers sind jetzt gerade so 130 astronomische Einheiten weit weg. Also 130 mal weiter von der Sonne als die Erde. Glaube ich, ich habe die genauen Daten nicht im Kopf, aber um den Dreh rum 130 müssen es sein. Vielleicht sind es 140, vielleicht sind es 125. Aber ist halt ungefähr diese Distanz. So, jetzt haben wir aber, also zum Vergleich, irgendwie Neptun ist 30 astronomische Einheiten weit weg. Ja, jetzt haben wir aber schon tatsächlich sehr, sehr viele Himmelskörper entdeckt, die weiter entfernt sind von der Sonne. Ja, wir haben den Asteroid, nehme ich jetzt gerade hier, Sedna zum Beispiel. Ja, der Asteroid Sedna ist 540 astronomische Einheiten weit weg.
Das heißt, Voyager wäre erst außerhalb des Sonnensystems, wenn sie weiter draußen ist als das Ding, also außerhalb dessen Bahn. Nee,
nicht Sedna. Sedna ist einer von vielen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo der aktuelle Rekord ist von Asteroiden, die wir zweifelsfrei entdeckt und die Bahn zweifelsfrei bestimmt haben und die Sonne im Kreis. Ich glaube, wir liegen so bei, ich glaube, der fernste Asteroid, den wir kennen, ist so bei 1000 astronomischen Einheiten rum. Und wir wissen, dass es dann ja auch, es gibt ja auch die Kometen. Ja, die Kometen haben extrem langgestreckte Bahnen, also die langperiodischen Kometen. Das sind diese Kometen, nicht so wie der hellische Komet, der irgendwie alle 70 Jahre mal vorbeikommt, sondern das sind die halt irgendwie einmal vorbeikommen und dann sehen wir sie nie wieder, weil die irgendwie 20.000 Jahre brauchen für eine Runde, weil dann bin ich so extrem weit rausgehen. Die haben halt dann irgendwie ihre Maximaldistanz von der Sonne ist dann irgendwie bei 10.000, 20.000 astronomische Einheiten weit weg, weil die nämlich aus der sogenannten Oortschen Wolke kommen. Ja, das ist diese Wolke, wo die ganzen Kometen sich rumtreiben und diese Objekte sind auch noch an die Sonne gebunden. Das ist quasi der äußerste Bereich, wo was an die Sonne gebunden ist und die Oortsche Wolke ist so, das ist auch keine klare Grenze, weil es ist so ungefähr 100.000 astronomische Einheiten. Ja, da ist quasi dann wirklich alles, was dahinter ist, das ist dann auch nicht mehr gravitativ anders an die Sonne gebunden. Und ich habe damals in dem Artikel auch eine Grafik gebastelt, wo das maßstabsgetreu dargestellt ist, wo du so durchscrollen kannst, wo halt irgendwie die Sonne ist und wo die Voyager-Sonde ist. Und dann kannst du dich irgendwie runterscrollen. Das dauert ziemlich lange und dann bist du halt dann wirklich am Ende des Sonnensystems. Also es ist tatsächlich, ist das ein Punkt, wo man sehr schön sieht, dass in der Wissenschaftsberichterstattung sowohl die Medien eben als auch die Wissenschaft mitmachen und muss und Fehler machen kann. Also in dem Fall sagen die Leute, die diese Voyager-Forschung machen, sagen halt nicht klar, was sie meinen mit Sonnensystem, und die Medien fragen auch nicht genau nach und schauen nicht genau nach, was damit gemeint wird, sondern erzählen halt einfach diese spektakuläre Geschichte, hat das Sonnensystem verlassen. Aber also es gibt Pressemitteilungen von der NASA, wo das tatsächlich genau drinsteht, was gemeint ist und so weiter, wo auch explizit gesagt wird, nein, die Voyager haben nicht das Sonnensystem verlassen und so weiter, brauchen noch ungefähr ein paar 10.000 Jahre, bis sie dann wirklich draußen sind und so, sondern es geht um den Einfluss des Sonnenwinds, also, aber das liest dann vermutlich niemand so genau.
Aber ist das nicht so ein bisschen, ist das nicht vielleicht zu spitzfindig? Weil da soll doch eine romantische Geschichte erzählt werden und keine wissenschaftliche Präzision vermittelt, oder?
Nein, also natürlich bin ich der Erste, der sagt, dass das die Präzision der Feind der Wissenschaftskommunikation ist, der, wenn man das den Menschen vermitteln will. Aber in dem Fall ist es tatsächlich, es ist halt nicht die Geschichte, um die es geht. Wenn ich sage, Voyager hat das Sonnensystem verlassen und dann die Geschichte erzähle, dass halt wirklich irgendwie die ganzen Geschichten, die erzählt werden, werden halt immer so erzählt, als sind wir an der Grenze, dahinter liegt der unbekannte Raum und da wissen wir nichts. Und die Raum wissen jetzt, unsere Maschinen sind da, wo dahinter nichts ist. Wir wissen, was dahinter ist. Ja, wir haben das Zeug dahinter gesehen. Ja, also das ist, man kann eine andere Geschichte erzählen. Ja, also die seriöseren Medien schreiben auch, dass quasi den Einflussbereich der Sonnen verlassen hat. Also man kann da wunderbare Geschichten erzählen, aber die Geschichten, die halt erzählt werden mit diesem romantischen Bild, sind halt dann faktisch falsche Geschichten, und das ist dann da der Punkt, wo halt dann das Vernachlässigen der Präzision meiner Meinung nach nicht mehr zulässig ist, weil es dann halt wirklich falsch ist, was daraus folgt aus der Nichtbeachtung der Präzision. Also da müsste man einfach sich die Mühe machen und halt mal genau schauen, um was geht es, und dann einfach eine andere Geschichte erzählen als die klassische Geschichte hier, Aufbruch in unbekannte Welten, weil das ist keine unbekannte Welt. Ich meine, natürlich schon, wir wissen noch wahnsinnig viel nicht, aber es ist jetzt nicht da hier, nicht jetzt so auf der Karte, dass da auf der Karte steht, hier wohnen Drachen. Ja, also wir wissen schon, was da draußen passiert.
Aber was, wenn da wirklich Drachen wohnen?
Ja, das gucken wir, dann werden wir dann sehen. Ja,
zurück zu Menschen. Zurück zu Menschen. Amerikanische Wissenschaftler haben eine mögliche Therapie gegen Zöliakie gefunden.
Oh, ja.
Das finde ich mal wirklich eine der besten Meldungen dieses Jahres.
Also, Zöliakie ist das, was die Menschen, das sind die Menschen, die wirklich die glutenfreien Sachen brauchen.
Ich würde sagen, Zöliakie ist das, was Menschen, die glutenfrei einkaufen, meistens nicht haben. Genau, das ist
aber Gluten, das ist das, aber
unverträglich,
ja? Ja, ich finde, also in dem Fall kann man wirklich, es ist wirklich sehr, sehr gut, dass quasi diese ganzen Leute da, diese pseudo-glutenfreien, also Pseudoglutenverwandten, nicht die Leute, die halt irgendwie aus die Lifestyle-Zöliakisten, die sind wirklich gut, weil dadurch haben die echten Leute, die das krank stimmt, sind, die können in den Supermarkt gehen, die haben wirklich sehr, sehr viel Auswahl, ist alles gut angeschrieben, also das ist für die ist das sehr, sehr praktisch.
So gesehen stimmt's, ja. Also das haben in Europa geschätzt 2% der Menschen, das ist eine Autoimmunerkrankung, da wendet sich das Immunsystem gegen das Klebeeiweiß, das in Getreiden drin ist. Eine sehr, sehr unangenehme Sache haben wir im Bekanntenkreis. Die Gute kann noch nicht mal von einem Teller essen, auf dem vorher irgendwie was mit Eiweiß drauf war, ohne direkt irgendwie ein Problem zu kriegen. Also es ist anscheinend in kleinsten Mengen ist das schon so ein bisschen wie so eine krasse Erdnussallergie, hat auch eine Freundin von mir. Wenn die in einen Raum kommt, wo eine Schüssel Erdnussflips steht, kriegt die Atemnot. Ob das jetzt vielleicht auch psychosomatisch ist, vermag ich nicht zu beurteilen. Jedenfalls haben sie es geschafft, also die Forscher haben es geschafft, das Immunsystem einigermaßen ungetriggert zu halten. Und das haben sie geschafft, indem sie Nanopartikel gebastelt haben. In diesen Nanopartikeln ist das Gluten drin, also dieses Klebeeiweiß. Und haben Menschenversuche damit gemacht, was ja auch schon mal sehr schön ist. Also nicht nur in Mais, sondern Menschenversuche. Und haben ja im Grunde diese Nanopartikel eingeschleust. Also mit den Nanopartikeln haben sie das Gluten eingeschleust in den Körper. Und die Nanopartikel werden aber als Zellmüll erkannt und von den Makrophagen rausgeschafft und nicht vom Immunsystem unmittelbar attackiert. Und während die Makrophagen das machen, sagen die Makrophagen dem Immunsystem, ey, das ist alles überhaupt kein Problem, gehört hierhin, ist nur gerade unnütz, wir schmeißen das mal eben weg. Und die Hoffnung ist jetzt, dass dadurch das Immunsystem an Gluten herantrainiert werden kann.
Spannend, wenn das funktioniert, das wäre sicherlich cool.
Zumindest in den klinischen Versuchen hat es soweit funktioniert. Das Immunsystem hat auch tatsächlich dann, wenn sie das oft genug gemacht haben, nicht mehr so heftig darauf reagiert, wenn Gluten unmittelbar reingekommen ist. Übermütig werden sie sogar auch schon, die Forscher sagen, ja, das eignet sich womöglich auch für die Therapie von Multipler Sklerose oder anderen Allergien, also alles autoimmun ist. Also das heißt, du musst das Immunsystem ja im Grunde per, irgendwo stand in dem Artikel auch trojanisches Pferd trainieren.
Mhm. Ja, mal gucken, was da rauskommt. Also bin ich gespannt. Ich habe das Glück, nicht darunter zu leiden, aber ich kenne auch Leute, aber das ist, Australien gibt es nicht.
Ach, schon wieder ein Land verschwunden, verdammt.
Ja.
Wo ist es denn hin?
Es war nie da.
Ach so, was haben wir denn dann immer für Australien gehalten?
Das ist eine Verschwörung.
Ah.
Nein, das wollte ich nochmal kurz als, jetzt nicht unbedingt, dass wir es diskutieren, sondern als Ausblick oder als gedankliche Beschäftigung für die Hörerschaft. Ich war ja nämlich, letzte Woche habe ich zwei Workshops in Wien abgehalten. Einmal klassische wie Wissenschaftskommunikation mit sozialen Medien und so weiter, also für Doktorandinnen und Doktoranden. Also da habe ich halt das erzählt, was ich halt oft erzähle. Das andere war ein bisschen interessanter. Da ging es zuerst, vom Naturwissenschaftlichen Netzwerk, also so ein Netzwerk für Lehrerinnen und Lehrer. Die haben es in der Infoveranstaltung und so einen Nachmittag gemacht. Und da gab es zuerst unter dem Thema Mondlandung, weil ja immer noch Jubiläumsjahr ist. Und ich habe halt erst einen Vortrag über die Mondlandung gehalten und dann wollten die einen Workshop haben von mir zum Thema Esoterik, Fake News und Co., wie man mit Verschwörungstheorien und Pseudowissenschaft sinnvoll umgehen kann. Und in dem Fall mit dem speziellen Bonus, dass das eben alles Lehrerinnen und Lehrer waren, die von ihren Schülerinnen und Schülern konfrontiert werden mit Pseudowissenschaft und Esoterik. Ja. Und die Zeit war in dem Fall, das war zu kurz angesetzt, dass man da wirklich ausführlich jetzt da so Strategien und sowas üben, unterrichten, informieren hätte können. Aber ich habe tatsächlich mal probiert, einfach mal zu fragen, weil es halt unterschiedliche Fächer waren. Ich habe mal gefragt, was sagen euch denn? Was hört ihr denn in den Klassen von den Leuten? Und da waren die Klassiker dabei, also Biologen, die haben gesagt, ja, also dass die kommen halt alle mit ihrem Kreationismus und Evolution ist Blödsinn. Dann gibt es halt irgendwie Impfungen, sind
wie gefährlich. Wie sich das auch so hartnäckig hält, dieser Kreationismus, das ist wirklich faszinierend.
Ja, und dann gibt es irgendwie so, dass die Impfungen sind gefährlich und hier Homöopathie und Granderwasser und eben auch Mensch ist nicht am Mond gelandet und so weiter. Also die Klassiker, die man vermutlich in einem schulischen Kontext dann auch halbwegs gut bearbeiten kann, weil du kannst ja, was du normalerweise nicht machen kannst, wenn du irgendwo im Internet oder im privaten Umfeld von solchen Leuten konfrontiert bist, in Schulen kannst du wirklich tatsächlich im Unterricht Experimente machen und sowas. Ja. Du kannst irgendwie Granderwasser Blindverkostung machen, du kannst homöopathische Potenzen selbst herstellen und wenn du das mal gemacht hast, dann merkst du, da kann man vielleicht, hat man andere Ansätze, die gehen und dann gab es so ein bisschen so aktuell 5G-Strahlung ist gefährlich und so Kram war auch noch dabei. Und
bei Homöopathie fällt mir immer ein, dass du vor vielen Jahren mal aufgeschrieben hast, da hast du dann den Erfinder von Homöopathie zitiert, unter welchen Bedingungen Homöopathie nicht funktioniert.
Genau, richtig, ja.
Da musste ich sehr, sehr lachen, weil am Ende bedeutet das eigentlich, dass Homöopathie gar nicht funktionieren kann.
Ja, also darfst du nicht auf dem Sofa liegen und lesen, glaube ich, war mit dabei. Masturbieren war auch natürlich strengstens verboten. Und Kaffee trinken und Tee trinken und nicht aufregen.
Wenn du den
und
sowas. Findest, tu den mal in die Shownotes.
Den Artikel, ja, finde ich. Wenn ihn keiner gelöscht hat, dann sollte er noch immer im Internet rumliegen. Aber jedenfalls, was ich halt dann ein Lehrer hat halt dann tatsächlich gesagt, die Behauptung, Australien gibt es nicht. Und ich habe jetzt dann nicht mehr genau nachgefragt, ob das was Reales war, was er erfahren hat, sondern er wollte eigentlich eher von ihm wissen, wie geht man damit um, wenn dir quasi etwas entgegengehalten wird, was halt so offensichtlicher Quatsch ist, dass du den einfach im Prinzip einfach nur sagst, du kannst ja wieder runterhauen und sagen, jetzt hör auf mit dem Quatsch. Ja. Also nicht in der Schule und nicht in echt, aber das ist so dieses, wo du denkst, das kann doch nicht sein, man sei nicht so blöd, das gibt's auch nicht. Ja. Aber und wenn Australien gibt's nicht, das ist vermutlich eine von diesen Fake- oder Humor-Verschwörungen.
Es gibt, irgendwo gibt es natürlich auch so
es gibt irgendwo Finnland, es gibt nicht die Finnland, es gibt eine, das Finnland nicht gibt, genauso wie Bielefeld.
Ich glaub, das fällt in diese. Australien existiert nicht, ist Teil der Flat-Earther-Bewegung.
Ja,
wobei ich mir bei dieser Flacherde-Verschwörungstheorie auch nicht sicher bin, ob das nicht eine Satire ist, die ein bisschen außer Kontrolle geraten ist.
Und das ist halt genau der Punkt. Also da ging es halt wirklich um diese Flacherde-Geschichte. Das ist halt dann schon, die ist ja wirklich weit verbreitet mittlerweile. Und anfangs habe ich auch gedacht, das ist im Wesentlichen so Satire. Aber mittlerweile, da gibt es diese schöne Netflix-Doku. Kennst du die gar nicht?
Nee.
Wenn du nicht kennst, muss ich kurz mal googeln, weil die nämlich unter dem Tellerrand, die müssen wir verlinken, die ist nämlich wirklich, wirklich, wirklich sehr gut. Da wirst du, das ist so 1,5 Stunden Doku, da siehst du halt tatsächlich diese ganzen Flat Earther aus den USA, die dann irgendwie auf Kongressen sich treffen und die Doku gemacht hat, ich weiß jetzt gar nicht, wer sie gemacht hat, aber teilweise spricht er sehr, sehr lange und intensiv und persönlich mit den Leuten. Und du merkst halt auch, wo die dann wieder halt da reingekommen sind. Das sind halt Leute, die irgendwo bei YouTube, die halt da teilweise halt, wie so oft so ist, die halt alle irgendwie persönliche Schicksalsschläge haben oder irgendwelche halt irgendwie allein zu Hause rumhocken und keine Freunde haben. Und dann tatsächlich merken, ja, da hören ihnen Leute zu, wenn sie das erzählen. Mhm. Ja, da sind sie Teil einer Community. Da gibt es dann, die hat dann auch in der Doku kommt auch so große Kongresse vor, wo sie alle sind, wo du siehst, wirklich, die freuen sich so, wie sich die Leute freuen, wenn sie sich am Kongress treffen und alles irgendwie, ja, endlich wieder die netten Leute und ja. Hier bin ich in der, hier geht mir keiner auf den Arsch und sagt mir, ich bin blöd hier. Also das ist wirklich so für die ist, das ist glaube ich, wenn es nicht die flache Erde wäre, wäre es irgendwas anderes, mit dem sie den Effekt haben. Also das ist eine sehr, sehr, finde die Doku echt gut gemacht. Die ist jetzt nicht so, keine Doku, die sich darüber lustig macht, über das Thema, sondern ein bisschen kriegt man das dann danach ein Gefühl, warum es Leute gibt, die das ernsthaft glauben.
Ja.
Und das Problem ist halt, ja, wie, das konnte ich dann in dem Workshop natürlich auch nicht letztgültig klären, was machst du, wie kann man so einer offensichtlichen, durch jegliche Fakten, die die Wissenschaft in den letzten Jahrtausenden rausgefunden hat, nicht belegte Behauptungen widerlegen. Und das ist halt, du kommst da nicht mal hier mit den, was ich mich zum Beispiel immer frage, ist, ich kann sowas wie die Mondlandungsverschwörung, ja, kann ich nachvollziehen. Die sagen, ja, die Amerikaner, die waren halt so unter Druck politisch, die mussten das faken, weil sie sonst bei den Sowjets nicht durchgekommen sind. Oder die Impfverschwörung kann ich auch noch irgendwie nachvollziehen. Die sagen, ja, die böse Big Pharma will Geld machen. Mhm. Das ist alles Quatsch natürlich, aber das ist ja Motivation, die sich mir erschließt in einem gewissen Sinne.
Aber die Erde ist flach.
Ich frage nicht mehr, das müsste Verschwörung sein, die wirklich von der Antike angefangen bis heute durchgezogen wird, wo alle Menschen, die halbwegs über die Welt nachgedacht haben, Teil sind. Die sind entweder alle dumm oder sie sind Teil. Und ich frage, was ist gewonnen damit? Ja, also was wäre jetzt quasi gewonnen damit, dass wir der Welt vormachen, weil wir gehören ja dazu offensichtlich,
genau,
dann, dass wir der Welt vormachen, die Erde ist eine Kugel, wenn sie mal eine Scheibe ist. Was gewinnen wir dadurch? Also das hab ich nie verstanden. Und insofern, wenn ich die Motivation bei der Verschwörungstheorie nicht verstehe, tue ich mir auch schwer, sie irgendwie zu entkräften. Also das war was, wo ich die Diskussion bei dem Workshop interessant fand, wie geht man damit um, wenn das sowas passiert. Aber da konnte ich tatsächlich keine vermutlich hilfreiche Antwort geben, aber vielleicht fällt dir jemandem was ein.
Amerikanische Oologen haben festgestellt.
Oologen?
Ja, ich wollte immer schon mal Oologie in der Sendung sagen. Oologie ist Eierkunde.
Eierkunde, wollte ich gerade sagen, ja. Schön, also jetzt nicht die Eierkunde, die man irgendwie beim
Schlauchdoktor, meinst du?
Wollte ich gerade sagen, nicht dort, sondern beim ist es der Urologe ist das dann. Ist
Urologe,
der ist auch für die Eier zuständig, oder?
Ja.
Genau, aber nicht die anderen, nee, die Vögel.
Also amerikanische Oologen haben festgestellt, warum Vögel in kühleren Klimazonen im Schnitt dunklere Eier legen als Vögel, die in wärmeren Gegenden wohnen. Und warum? Also zur Temperaturregulierung beim Embryo.
Was, da sind die jetzt erst drauf gekommen? Also das, oder vermutlich,
das habe ich jetzt erst gelesen, aber Hauptsache ich konnte Oologie sagen.
Mir kommt das spontan sehr plausibel vor, aber
ja. Vielleicht
gibt es einen Grund, warum es nicht trivial ist. Also da kenne ich mich echt.
Das kann auch sein, ja, aber so genau habe ich da jetzt auch nicht hingeguckt. Und das war meine letzte Meldung für heute.
Ja, ich habe eigentlich auch keine Meldungen mehr. Nur kommt noch den
Werbeblock.
Der ist gar nicht mal so groß, der Werbeblock. Ja. Also es gibt jetzt gar nicht so viel, was passiert. Das eine, meine Aktivitäten sind jetzt bis Jahresende, passiert nicht mehr viel. Ich bin am 10. Dezember halte ich dieses Jahr das letzte Mal meinen 100-Sterne-Vortrag, eine Geschichte des Universums in 100 Sternen, mit dem ich jetzt schon die letzten Wochen durch Deutschland und Österreich getingelt bin, mit dem kosmischen Waffeleisen, wo ich dann im Dienste der Wissenschaft Waffeln backe, um den Menschen zu vermitteln, wie Sterne funktionieren. Mhm. Wer noch von mir nochmal 100 Sterne erklärt haben will und das kosmische Waffeleisen im Einsatz sehen will und die Resultate vielleicht sogar verkosten will, muss am 10. Dezember nach Heidelberg kommen. Da gibt es das noch das letzte Mal in diesem Jahr. Und ansonsten kündige ich noch gerne die Podcast-Kolleginnen und Kollegen von No Such Thing as a Fish an, die sich nämlich am 25. November im Wiener Stadtsaal einfinden werden, um dort 20.000 Euro entgegenzunehmen. Den Heinz Oberhummer Award für Wissenschaftskommunikation. Übrigens gibt es nicht nur das Geld und eine Urkunde, sondern auch den Preis, also es gibt keinen Pokal, mit sowas Läppischen geben wir uns nicht ab, wir von den Science-Busters diesen Preis ja verleihen, sondern es gibt ein Glas Alpaka-Kot, frisch geerntet.
Frisch geerntet, sehr schön.
Ja, weil Heinz Oberhummern...
Das ist natürlich kein Alpaka-Kot, sondern das ist das Biom des Alpakas.
Genau, tatsächlich. Also, das ist dann, also weil hier irgendwie Heinz Oberhummer, der Gründer der Science-Busters, nachdem dieser Preis benannt ist und in dessen Gedenken und Sinne der Preis vergeben wird, der hat auch eine Alpaka-Farm gehabt im Waldviertel. Die gibt's immer noch, aber damals hat er sie eben selbst betrieben. Und hat immer, und das ist keine Geschichte, das stimmt wirklich, immer ein Glas mit Alpaka-Kot mitgehabt. Also diesen kleinen Alpaka-Köteln. Mhm. Und weil das war für ihn, das war immer das Beste, also der Anknüpfungspunkt, um Gespräche über Wissenschaft zu führen. Wenn dir jemand so ein Glas Alpaka-Scheiße in die Nase hält und dann auch gleich irgendwie dir anbietet, um dran zu riechen, dann hast du schon mal irgendwie ein Gesprächsthema. Und dann hat er aber erzählt von den Bakterien, die da drin sind. Das ist natürlich das berühmte Conan-Bakterium, das Radiodurans, irgendwas, also dieses absurde Vieh, das halt wirklich alles aushält, irgendwie das irgendwie im Abwasser von Kernkraftwerken und in den Abklingbecken von Kernkraftwerken wohnt und so. Und ich glaube, Bärtierchen, weiß ich, ob die da auch mit, nee, ich glaube, da ist wahnsinnig viel drin und das gibt es halt eben als Preis. Und das ist immer interessant, wenn dann Leute, ich glaube, James Randi hat das erste Mal bekommen, die müssen das ja, wenn sie es nicht wegschmeißen, dann irgendwie meistens irgendwie im Flughafen durch Sicherheitskontrollen transportieren. Ich glaube, James Randi hat nachher gesagt, der hat ihnen gesagt, das sind irgendwie Heidelbeeren, glaube ich, in dem Glas drinnen. Also, und die Leute von No Such Thing as a Fish müssen dann irgendwie nach England zurückfliegen. Also, ich weiß nicht, ob man dann irgendwie Scheiße nach England einführen darf, ob es da Gesetze gibt oder nicht. Aber, oder ob es britische Scheiße sein muss. Aber ich wollte, die kommen nach Wien, nehmen den Preis entgegen und nehmen dort auch eine Folge ihres Podcasts No Such Thing as a Fish live vor Publikum auf. Die 300. Folge sogar, die Jubiläumsfolge. Und das wird wer den Podcast kennt, weiß, dass es ein sehr unterhaltsamer, lustiger Abend werden wird. Wer ihn nicht kennt, dem sage ich es jetzt. Es wird ein sehr unterhaltsamer und lustiger Abend und den sollte man sich anschauen. Also wenn ihr in Wien seid oder nach Wien kommen wollt, dann kommt am 25. November in den Wiener Stadtsaal. Karten gibt es noch einige, ein paar glaube ich gibt es noch. Ich mache den Link, dann könnt ihr euch das anschauen.
Florian, ich danke dir.
Und ich danke dir.
Und wir danken euch für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.